Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Den letzten Früchten voll zu sein, gib ihnen noch zwei südlichere Tage, dräng sie zur Vollendung hin und jage die letzte Süße in den schweren Wein. Und mit diesem schönen Herbsttagsgedicht, ne, denn es ist Herbst, es ist kalt da draußen, und mit einem Glas Wein. Das ist von Rainer Maria Rilke. Wir beide stoßen an, Max. Denn
ja, ich habe auch Wein.
Es ist Herbst, es ist die Zeit, in der man sich mal ein Weinchen aufmacht abends, ne?
Guck mal, das war das Geräusch, finde ich, mit dem Glas als Holzhau. Ich habe gedacht, ich krieg so ein schönes Klirren hin, wie du so klingen, einfach nur so baumstumpf fällt. Gut. Na dann Prost auch.
Prost, mein Lieber. Wir haben uns lange nicht gehört. Wir haben uns lange nicht gesehen. Das ist Pandemie. Das ist Pandemie, auch auf WhatsApp ist Pandemie. Ja, Max, als erstes natürlich, die Leute haben dich lange nicht gehört und die Frage, die sich natürlich viele stellen, wo du natürlich Stellung zu beziehen musst, ist erstmal, was ist eigentlich los mit der Nationalmannschaft?
6-0 verloren, ne?
Ja.
Das war nix, Yogi. Da sag ich auch mal ganz ehrlich, da muss man noch über einen Trainerwechsel nachdenken. Keine Ahnung, was da.
Ja, wie hast du das Spiel gesehen?
Was habe ich gelesen? Die größte Blamage seit 32 oder sowas?
Es kann.
War ja noch vor Hitler.
Ja. Was, wie denkst du über das Spiel? Wie hast du das Spiel gesehen, Max?
Ich habe es gar nicht gesehen, aber ich habe ein Bild gesehen von Jogi Löw und das hat mir auch dann gereicht. Aber ich glaube, man muss es ja nicht geguckt haben, weil es ist ja nicht viel passiert anscheinend. Ich habe dann auch von jemand so ein, ich habe so jemand gerade in meinem Leben, der mir so ein bisschen geholfen hat, was so ein paar Versicherungssachen angeht, weil das Krankenversicherungsproblem. Und der Mann, der mich da beraten hat, der ist halt auch schon Ü50. Und der hat mir dann auch danach so, weil der kennt mich ja auch nicht so richtig, der hat gedacht, es wäre dann so witzig, mir so Fußball-Memes zu schicken. Und dann hat er mir ein Meme geschickt und da stand, oh warte, ich suche das ganz kurz raus. Das war so ein Fußball-Meme und da habe ich gedacht, ah, das ist Fußballhumor, das ist ja witzig. Wo ist denn der Peter? Der Peter hat mir das geschickt, oder?
So, das gibt Shoutout ganz an Peter.
Shoutouts an Peter. Und zwar hat er mir geschickt, das war das nicht. Hä? Okay, ist weg oder was? Ah. Das hat ja gut geklappt. Nee, da. Eigentlich dachte ich, warte.
Schickst du es mir einfach?
Nee, ich schick's dir nicht. Gut. Dachte ich, dass bei dem Spiel Deutschland-Spanien keine Zuschauer erlaubt sind. Da sind aber tatsächlich welche auf dem Platz. Die haben sogar das Trikot der deutschen Nationalmannschaft an. das war der Gag. Dann habe ich mir gedacht, das ist doch cool. Das
ist doch stark.
Ich habe dann auch drauf noch geantwortet, weil ich auch unsicher war. Ich wusste nicht mal zu dem Zeitpunkt, dass Deutschland gespielt hat irgendwie. Also es war so, ich habe das erst am nächsten Tag im Radio gehört.
Im Radio? Hörst du noch Radio?
Im Radio gehört.
Hörst du noch Radio?
Ich habe manchmal, wenn mein iPhone nicht angeschlossen ist, springt er automatisch auf Radio und dann im Auto und dann kommen da so Radiosachen und da waren dann Radiosachen.
Ich hätte ja gerne so einen Radiowecker, habe ich mir ja mal überlegt. Das morgens geht so an und man ist sofort auf Sendung so, guten Morgen, es ist 8.30 Uhr, mein Name ist Thomas Blume und hier kommt der erste Song, das ist Shaggy mit It Wasn't Me, ciao.
Bei mir ist der SWR, weil du gerade Thomas sagst, SWR 3 ist bei mir irgendwie automatisch eingestellt, warum auch immer. Da moderiert ja Thomas Gottschalk.
Ja, einmal die Woche, ne?
Ich habe gedacht, vielleicht ist der sogar jeden Tag, aber das klang halt so, ja, hier ist euer Tommy und ich war, Moment mal.
Aber ist er nicht ein geiler Radiomoderator?
Natürlich ist er ein geiler Radiomoderator, das ist ja auch das, wo er hingehört. Da gehört Thomas Gottschalk hin, entweder auf die großen Bühnen in bunten Anzügen oder ins Radio, das ist ein geiler Typ, ein geiler Radiomoderator.
Ja, es ist der spricht ja auch alles so geil aus, ne? Der sagt dann, hier ist Frank Sinatra mit Fly Me to the Moon.
Genau, er ist so viel zu drüber, was er sagt.
Und hier ist Frank Sinatra mit Fly Me to the Moon. Irgendwie so. Ja, der hat aber auch eine wahnsinnige Stimme, ne?
Hat er auch, absolut.
Toller Mann. Der war jetzt in der 9. Folge Baywatch Berlin. Liebe Grüße an die Kollegen von Baywatch Berlin. Und die haben den da irgendwie 1,5 Stunden zu Gast gehabt. Das ist wirklich eine empfehlenswerte Podcast-Folge. Das ist immer schlecht, wenn man am Anfang des eigenen Podcasts Werbung macht für einen anderen Podcast. Habe ich hiermit getan. Und ich bin nämlich einfach einer, der bricht die Regeln. Scheiß drauf. Ich probiere es einfach mal. Nicht abschalten, Leute, dranbleiben. Denn wir haben ja heute die große Folge, in der wir endlich mal unsere Lieblingsfilme besprechen. 3 Stück durfte jeder auswählen. Ich habe eigentlich zu Max gesagt, 1 Film nur jeder. Und dann hat er gesagt, das geht nicht, Chris, denn ich habe 3 Filme, die sind mir wahnsinnig wichtig. Und da habe ich gesagt, okay, Max, weißt du was, mach dein Ding. Und das war richtig schwer für mich, denn ich musste auf einmal so 3 Filme raussuchen. Und ich habe heute den ganzen Tag nichts anderes gemacht, als mit mir selbst zu verhandeln. Und bin mir immer noch gar nicht sicher, ob ich die richtige Wahl getroffen habe übrigens. Du bist da ganz ganz klar, ne? Du hast so deine 3 Filme
für dich. Ich hab die halt schon seit 10 Jahren als Lieblingsfilm auserkoren. Da ist auch nichts mehr gekommen, wo ich sag, so, das hat den Platz streitig gemacht. Also es gab natürlich wahnsinnig gute, tolle Filme die letzten Jahre, die ich sehr, sehr, sehr gemacht und sehr geschätzt habe und die auch wahrscheinlich, wo der eine oder andere sich nicht, zumindest in die Top 10 gemogelt hat, aber so diese 3, die so ganz essentiell waren in bestimmten Hinsichten, die, glaube ich, die kann man auch nur als Kind für sich festmachen, weil die Frage ist ja, wie baut sich ein Lieblingsfilm zusammen? Und Lieblingsfilm baut sich natürlich, kann natürlich auch sagen, ja, es ist Ghostbusters oder Back to the Future, weil ich einfach schon 100 Mal gesehen habe, oder Kevin allein zu Hause. Aber am Ende des Tages muss ich ja gucken, wo war die krasseste Wirkung oder der krasseste Impact vom Film auf mich? Und dann muss ich halt diese 3 wählen, die ich heute nennen werde.
Ich glaube halt einfach, dass ich glaube, wir haben da ein bisschen verschiedene Herangehensweisen, weil bei mir ist es schon auch, bei mir ist es, glaube ich, ich habe, glaube ich, so danach versucht zu gehen.
Der Mr. Bean-Film.
Ja, genau, bei mir ist es der Mr. Bean-Film, Dumm und Dümmer.
Johnny English.
Genau, Johnny English. Nur von Ron Atkin. Und Red, ey Mann, Race. Wo ist mein Auto?
Meinst du, es gibt Leute, also wie dumm musst du eigentlich sein, wenn du sagst, mein Lieblingsfilm, ne? Ey, Mann, wo ist mein Auto? Da könnte ich jetzt mal so laden, ey. Und dann, wenn du in eine
Steuerlage. Die finden es einfach nicht.
Die finden es nicht, ey.
Dabei soll man doch denken, man weiß ungefähr, wo sein Auto steht.
Aber die wissen das nicht.
Ja, ich glaube halt, dass wir da so eine verschiedene Herangehensweise haben. Wobei, bei mir ist es so, ich habe die Filme ausgewählt, wo irgendwas mit mir passiert ist, wo ich mir gedacht habe, so, wow, das ist irgendwie was Besonderes gerade. Und das hatte ich, glaube ich, bei nicht so vielen Filmen. Und ich glaube, warum wir das die letzten Jahre auch nicht mehr so häufig hatten, es könnte schon sein, dass man ein bisschen abgestumpft ist mittlerweile. Ich glaube nicht, dass die Filme schlechter werden. Ich glaube einfach nur, es kommen viele Filme raus. Deswegen sticht der einzelne Film vielleicht auch nicht mehr so sehr aus der Masse heraus, wie es früher der Fall war. Also ich glaube, jeder Mensch, der jetzt so 30 Jahre alt ist, hat Titanic gesehen. Du kommst ja einfach nicht dran vorbei.
Und ich habe noch nie Titanic gesehen.
Das ist nicht dein Ernst.
Ich habe noch nie Titanic
gesehen. Willst du mich eigentlich verarschen, Alter?
Ich noch nie Titanic gesehen.
Was bist du eigentlich für ein Typ, Mann? Du kannst doch nicht einfach Titanic
halt dein Maul, es gibt so viele Sachen, die du nicht gesehen hast.
Sag einen.
Ein?
Ja, einen Film, den ich nicht gesehen habe, der wichtig ist.
Also jetzt mal ganz im Ernst, Christian, wenn ich dich nicht dazu getreten hätte, dass du Back to the Future oder Ghostbusters guckst letztes Jahr.
Ich hab sie
das hast du alles, gesehen. Ja, das hast du jetzt nachgeholt. Du hast es nicht geguckt, als es noch Max, wichtiger
ist. Du bist 8 Jahre älter als ich. Du hast 8 Jahre länger Zeit gehabt, Titanic zu gucken. Ich sag dir, was ist. Nix für ungut. Aber du.
Nee, wir hatten beide gleich viel Zeit, weil der war auch schon da, als du auf der Welt warst. Der ist nicht erst angekommen. Der kommt nicht später in dein Leben als bei mir. Der war am gleichen Tag da.
Weiß ich nicht. Ich glaube, das kann man auch anders sehen. Das würde ich gerne nochmal von jemandem richtig mathematisch aufbereitet sehen. Ob da nicht bei dir auch mehr Zeit war irgendwie. So.
Der kam aus, wann kam der? 96. Bist du geboren? 90?
90, ja.
Nee. Ja. Ja, komm. Bitte.
Bitte. So. Aber ich wäre noch gar nicht alt genug, um das zu gucken.
Ach, mit 6 kann man Titanic gucken.
Nee. Okay, einfach auch ein gutes Argument ist manchmal, nee. Und dann einfach weiterreden. ich glaube einfach, dass wir so ein bisschen unterschiedliche Herangehensweisen haben, aber am Ende des Tages, ich glaube, du wirst gleich eine wahnsinnig große Rede halten. Ich freue mich darauf, denn da kann ich mich ein bisschen zurücklehnen. Ich glaube, es ist so einstudiert, was du gleich sagst. Was du gleich sagen wirst, wenn es um deine Lieblingsfilme geht, das ist schon, ich glaube, es gibt so verschiedene Sachen, kannst du Max darauf ansprechen, dann wird er einfach sein Programm runterspulen. Das ist wie wenn du bei mir sagst, Chris, wie stellst du dir dein zukünftiges Restaurant vor? Dann weiß, der Max dreht schon mit den Augen, geht schon langsam weg, weil er genau weiß, jetzt kommen die gleichen 5 dummen Gags, die er mir jedes Mal erzählt.
Ja, ja. Und die große Maus mit der Käsereibe.
Ja, genau. Und genauso ist es, glaube ich, auch, wenn ich dich nach deinen Lieblingsfilmen frage, aber die Leute interessiert es einfach mal. Und ich wollte dir noch eine Sache sagen, und zwar, wenn wir gerade bei großen Sachen sind, die uns geprägt haben. Stefan Raab hat uns ja schon geprägt, das kann man schon so sagen. Ich habe auch immer zu dem aufgeschaut und ich glaube, ich habe auch ganz lange immer gesagt, ich würde wahnsinnig gerne mal, es war immer so für mich klar, wen ich mal gerne treffen wollen würde, wäre so Thomas Gottschalk, Harald Schmidt, Stefan Raab. Und ich glaube, ich habe die letzten Wochen nichts anderes gemacht, außer alte Harald Schmidt-Sendungen zu schauen und die Sopranos übrigens. Da können sich Autokino-Hörer schon mal drauf freuen, da gibt's einen tollen Podcast nächstes Jahr. Und ich gucke diese Harald Schmidt Sachen, und wo Harald Schmidt so wahnsinnig stark drin war, finde ich, in seinen guten Jahren, war in dieser Talk-Situation. Also wenn einer zu ihm reingekommen ist, wie zum Beispiel Harpe oder Olli Dittrich oder Bastian Pastewka oder so, das war der absolute Wahnsinn, wie die sich miteinander unterhalten haben, weil Harald Schmidt hatte immer so ein bisschen dieses Weltmanager, er war ja immer auch so ein bisschen derjenige, der ins Theater geht und der so, der auch viel liebt. Und trotzdem hat er aber auch diese Flapsigkeit gehabt irgendwie und dieses Freche, und das war natürlich extrem gut für so kleine 10-minütige Talk-Situationen. Da ging es manchmal schon erstaunlich so tief rein. Es wurde auch viel so über so irgendwelche Intendanten gesprochen, vom ZDF oder von der ARD oder so, wo ich mir so denke, das ist doch überhaupt nicht relatable für den normalen Zuschauer, der nichts mit Medien am Hut hat. Aber ich glaube, gerade dieses hinter den Vorhang lunsen und was er da immer so ein bisschen aus der Medienwelt beschrieben hat, das fanden ganz viele Leute reizvoll und interessant. Er hat es super gut gemacht und das wirklich weiß ich sau zu schätzen an dem. Und genauso Stefan Raab, der natürlich dann immer wieder geschafft hat, so ein bisschen das Ganze auf seine Art irgendwie noch zugänglicher für viel mehr, für größeres Publikum zugänglicher, was natürlich auch eine Kunst ist. Denn der hat so viele Leute abgeholt, das ist ja irre, was der auch für Quoten hatte irgendwann mal, genau wie Thomas Gottschalk. Und Stefan Raab hat jetzt eine neue Sendung und die heißt Frisch geröstet. Die kann man sich nur auf TV Now anschauen. Das ist dieses das ist das hässliche Join. Das kann man schon so sagen. Das hässliche Join von RTL.
Das asoziale Join.
Das ist übrigens so, dass man TV Now auch findet, wenn man TVNAU eingibt. TVNAU.de, weil die einfach genau wissen, die haben zielgruppenmäßig gehandelt und gesagt, okay, das müssen wir irgendwie auch so hinbekommen. Und dann gucke ich mir diese neue Sendung an und das Konzept ist folgendes. Ein Mensch, der noch nie was moderiert hat in die Richtung, kriegt eine Late-Night-Show. Er darf genau eine Folge lang diese Late-Night-Show moderieren und während er die moderiert, wird er die ganze Zeit kritisiert von einem Comedian, der in einem kleinen Bütchen sitzt, der die ganze Zeit diese Show kommentiert und ihn quasi dabei so ein bisschen wie roastet. Deswegen heißt die Sendung Frisch geröstet. Unter anderem gibt's dann mit diesem einen Dude, der bei der Heute-Show ist, wahnsinnig viele Einspieler, die noch nebenbei gemacht werden. Die waren gar nicht so schlecht, weil zum ersten Mal hatte diese Sendung ein bisschen, ja, ich sag mal, wie die wirkte. Ich will nicht mal witzig oder gut sagen, ich will einfach nur routiniert sagen wahrscheinlich, denn der Host des Abends war Ralf Möller. Und Ralf Möller, ja gut, Arnie, Kalifornien, und der stand dann halt so da und hat dann seine Sendung da abgehalten, vor keinem Publikum natürlich, Lacher kamen aus der Dose und er hat dann irgendwas erzählt, Gold Gym, Arnie, Gladiator, und dann hat er die ganze Zeit Zigarre geraucht und hat Whisky getrunken. Olaf Schubert war der Roast, der das tatsächlich ganz, also der, ich habe schon mal einen anderen Roast von Olaf Schubert gesehen, den hat er sehr, sehr gut gemacht, da hat er Felix Lobrecht mal geroastet, kann man sich mal angucken, ist gar nicht so verkehrt auf YouTube. Ansonsten finde ich den Olaf Schubert irgendwie eine seltsame Gestalt, und dann hat er den da geroastet, diesen Ralf Möller, die ganze Zeit, und es war natürlich so Gags. Ja, es war halt so irgendwie wie, er sagt dann halt so, das ist ja mal das erste Mal, dass ich eine Late Night hoste und dann kommt Ralf Möller ins Bild und sagt so, oh, wahrscheinlich auch das letzte Mal. Und dann guckt man sich das so an, denkt sich, Gott, das ist peinlich. Und es geht los mit Stefan Raab, der, es kommt die alte TV-Total-Stimme, dieser Typ, und er sagt so, herzlich willkommen bei Frisch Geröstet, die Show vom Stefan Raab, der zu Hause sitzt und Chips frisst. Was halt zeigen soll, er hat es nicht mehr nötig. Es machen jetzt andere Leute für ihn die Arbeit. Und dann ist so ein GIF von Stefan Raab, wie so Chips frisst. Und dann ging die Sendung los und die wird die ganze Zeit bespielt von so, auch so wie so Knopflachern. Also da kommen so alte YouTube-Clips nochmal, die da nochmal so irgendwie von jemandem so ein bisschen aufbereitet worden sind und zum Teil auch, glaube ich, selbst produzierte kleine Gag-Clips. Die werden dann immer so zwischen das Stand-up vom jeweiligen Host eingespielt. Ey Max, das war so eine große Scheiße leider. Das muss ich wirklich sagen. Ich habe mich echt gefreut und hab mir gedacht,
klingt auch furchtbar.
Jetzt mal gucken, was der Raab gemacht hat, und das ist so scheiße, und ich glaube, die haben sich gedacht, wir sind ganz besonders schlau, wir sind schlauer als Twitter, wir holen uns den Kritiker in die Sendung mit dem Rose. Ich glaube, das war die Idee, und das macht's aber für mich nicht besser, im Gegenteil, es ist einfach nur, die Show nimmt sich selbst schon von vornherein, die will sich so gar nicht ernst nehmen und wirkt dabei so angestrengt, und das ist so furchtbar, also wirklich ganz, ganz schlimm. Guckt euch das um Gottes Willen nicht an. Ich habe wirklich 10% meiner ganzen Hochachtung, die ich für Stefan Raab habe, habe ich leider an dem Abend wirklich ganz schrecklicherweise im Papierkorb gelegt, und das ist wirklich einfach nur furchtbar, und jedes Mal, wenn TV Now jetzt bei mir monatlich meine Gebühr abbucht, werde ich an dieses traumatische Erlebnis erinnern. Das ist ganz schrecklich.
Aber was ist das? Was hat das mit Stefan Raab zu tun?
Das ist seine Idee.
Dass er das konzipiert hat.
Er sitzt, genau, es hat so diesen, es ist so wie, als am Anfang kommt halt so, das ist die Show von Stefan Raab, aber Stefan Raab sitzt nur in der Regie und frisst Chips, die Arbeit müssen andere für ihn machen. Ein Comedian als Roast und ein Moderator als Gast. Und das Problem ist, das ist eine interessante Sendung vielleicht, aber falsche Zeit, falsches Land. In den USA würde das super funktionieren, denn du hättest 300 Comedians, die diesen Roast-Part total geil und drüber machen könnten. Du hast wahrscheinlich auch 300 Leute, die das irgendwie moderieren könnten. Es wäre bestimmt irgendwie funny, das wäre auch manchmal vielleicht so ein bisschen dadaistisch, wenn da der Falsche mal hinkommt, so wenn so ein Will Ferrell sowas macht zum Beispiel, da weiß ich ganz genau, heute wird's richtig nuts. Du kannst verschiedene Leute reinholen, die würden sich dann auch Mühe geben. Saturday Night Live macht das manchmal mit den Hosts und so, dass sie dann halt, dass einer den Abend hostet und so. Aber in Deutschland funktioniert das Ganze leider nur, ich glaube, begrenzt, denn wir haben in Deutschland eben nicht so viele Leute, die das moderieren könnten, wo man sagt, oh, da habe ich Bock mal, mir das anzugucken. Das wird relativ schnell wahrscheinlich auf so Leute zurückfallen wie, ich meine, guck mal, der erste Roaster des ersten Abends, das war Olaf Schubert, da hat man sich einfach wahrscheinlich gedacht, der kann roasten, der weiß, wie das gemacht wird, der ist sehr, sehr eloquent, den stellen wir jetzt gegenüber dem Ralf Möller, der wenig Worte hat, und dann hat es irgendwie so einen gewissen Reiz, aber ich weiß es nicht, also ich habe mir das angeguckt, ich war überrascht, wie träge sich das angefühlt hat, dabei zuzugucken. Ich glaube auch gar nicht, dass es am Ralf Möller liegt oder am Olaf Schubert. Ich glaube, selbst wenn ich da stehen würde und ich bin, also was erstens schon mal zeigt, dass ich denke, ich wäre der beste Mann für den Job. Ist total krank, dass ich es sage. Da gehen die Narzissmusglocken schon wieder an. Also selbst wenn jemand diesen Job macht, ich glaube zum Beispiel, Max, du und ich sind eigentlich ein geiles Team. Wenn man uns da hinsetzen würde, glaube ich trotzdem nicht, dass das eine geile Show wäre, denn die ist so konzipiert, dass du eigentlich, es fühlt sich so leer an die ganze Zeit. Da war zum Beispiel, einmal haben die so einen Corona-Test gemacht in der Sendung und oh Gott, das ist unangenehm. Und da kamen zwei Typen, die kamen in so ABC-Schutzkleidung an und die hatten einen riesigen Wattebausch dabei, der war irgendwie so 2 Meter groß, und dann haben die so getan, als würden die den Ralf Möller in den Mund stecken, haben den aber hinter Mund so reingesteckt. Also so, der sind so hinter den Kopf gegangen, der hat so gemacht, oh, 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 oh. Und dann hat er irgendwann den Gag nochmal aufgegriffen nach 2 Minuten, hat gesagt, gucken wir nochmal, was bei meinem Corona-Test rausgekommen ist. Und dann kamen zwei Leute rein und die haben so ein Papyrus ausgerollt und auf dem stand einfach nur sehr gut. Und dann habe ich mir gedacht, ja, ich checke, dass man das vorschlägt in so einem Plenum, wenn man so mit 30 Autoren 6 Tage lang sich was überlegt. Na, so Gedanken hatten wir auch schon beim Autokino. Aber dann hat Gott sei Dank immer wieder einer gesagt, das machen wir nicht. Wir machen was anderes. Also es ist wirklich, es ist so random. Und dann habe ich mir das angeguckt und war so, meine Güte, ey, Freunde, das tut wirklich weh. Und dann ist da noch so eine Band dabei und dann haben die einen witzigen Einspieler gemacht, der war irgendwie, sie waren so in einem großen Musikhaus, ne? Ich meine, wenn man so ein bisschen weiß, wie sowas aufgebaut ist, dann weiß man natürlich auch, okay, da geht's natürlich auch darum, dann irgendwie Kohle reinzuholen, dann hatten sie wahrscheinlich einen Deal mit diesem Musikhaus und in diesem Musikhaus ist dieser von der Heute-Show abgestellte Moderator rumgelaufen und hat gesagt so, hey, was geht ab, wer bist du? Ja, ich bin der Peter. Peter, was machst du? Ja, ich lerne gerade Saxophon. Hast du Bock, in der Band zu spielen, Peter? Cool, weil wir haben heute eine Band, liebe Zuschauer, aufgestellt, die nur aus Leuten besteht, die wir gerade eben so zusammengewürfelt haben, ungeachtet dessen, wie viel Talent sie haben oder was sie eigentlich beherrschen, stellen diese Band dann irgendwann auf eine Bühne und sie spielt mit einem großen deutschen Musiker zusammen. Wer das ist, erfahrt ihr gleich. Dann kommt so ein Bus vorgefahren, Gentleman kommt raus. Gentleman sagt so,
der
Reggae-Künstler aus Köln. Und der kommt dann raus und sagt so, ja, ich bin mal gespannt, was heute passiert. Ja, Gentleman, wir stellen dich heute auf eine Bühne, nur mit Leuten, die ihr Instrument nur so halb beherrschen. Und wir spielen deinen großen Hit. Ich weiß nicht, wie der große Hit heißt. It Wasn't Me oder so. Und dann steht er auf der Bühne, singt seinen Hit und die spielen dann so einen Song und dann klingt es natürlich eine Sekunde lang ein bisschen witzig. Und dann denkt man sich immer, eine Sekunde später schon, ist schon auch unangenehm. Die Idee ist ganz gut, es ist schon auch ein bisschen unangenehm, aber es hatte irgendwie so ein bisschen Herz. Ich verstehe das schon. Dann sagt Gentleman nochmal, wie toll das war und sein Album kommt ja jetzt bald raus. Die bedanken sich nochmal beim Musikhaus, bei dem sie das machen durften. Und dann ist die Matz vorbei und die trägt dieses Ende und das heißt schon vieles. Also das ist schon, die wurde in drei Segmenten eingespielt, diese Matz. Also erst ging es darum, die Leute zu finden, dann ging es darum, den Leuten so ein bisschen den Song beizubringen und am Ende sieht man nochmal das Konzert und die Verabschiedung von Gentleman. Und ich habe mir das alles angeguckt. Ich habe mir die ganze Sendung angeguckt und dann irgendwann habe ich gesagt, das ist wirklich traurig, dass das ist, was Stefan Raab gesagt hat. Ich glaube, das machen wir mal. Das tat mir weh. Ich kann es gar nicht anders sagen. Ich stück mir nochmal ein bisschen Weiner.
Das ist wirklich schrecklich.
Ja.
Also das klingt ja wirklich schrecklich, auch dass ich davon nichts mehr, also gut, ich kriege halt manchmal so Sachen wirklich gar nicht mit, aber das ist ja wirklich, das klingt sehr gruselig, das muss ich leider sagen. Ja. Weil du gerade so lustig Ralf Möller nachgemacht hast, ich möchte doch ganz kurz erzählen, das habe ich kurz bevor wir in die Aufnahme gegangen sind, ist mir das aufgefallen. Und zwar wusstest du, dass die Stadt Bautzen, also die
wo der Senf herkommt.
Rechts, was?
Wo der Senf herkommt.
Kommt da der Senf her? Ja, und auch viele Nazis auf jeden Fall. Und das ist, ich habe da so ein Video gesehen. Es war wieder über Dekadent, weil da gibt's so einen Typen, das ist so ein oberkrasser Nazi und Holocaust-Verleugner und der fährt immer in solche Städte und redet dann immer mit den Leuten so, als wäre das völlig normal, was sie da machen. Und die stehen halt jedes Wochenende irgendwie als Corona-Demo, aber mit Reichstagflaggen an der Autobahn und demonstrieren da friedlich. Also es ist komplett dumm und absurd und man kann gar nicht glauben, was da passiert. Auf jeden Fall, was ich nicht wusste, ist, dass die Leute in Bautzen einen eigenen Dialekt haben und weil die irgendwann mal besetzt wurden. Die reden, die östeln, also die reden so, aber die reden auch dazwischen einfach aus dem, ohne Grund auf einmal Englisch. Und die reden auf einmal so, und dann geht's wieder so, und dann, es wechselt die ganze Zeit. Es ist wie, als würdest du an einem Rädchen drehen, und dann sagt er, ja, die Ampel hier ist wieder auf green. Und das geht so die ganze Zeit. Und das konnte ich überhaupt nicht fassen. Und dann habe ich gedacht, das ist ein Witz. Und dann habe ich gesagt, nee, in Bautzen redet man so. Das, weil die irgendwann mal besetzt wurden, reden die immer, die reden ganz krass, die östeln ganz krass, aber haben immer noch so ein Hauch Ami mit drin. Das klingt, das ist das Absurdeste, was ich je gehört habe, das wusste ich nicht. Das ist so, also ich habe eben so sehr gelacht. Ja, hier ist der Ampel immer auf green. Und er redet die ganze Zeit so, ja, wir sind ja hier auf der Street. Und es geht nur so, ich kapiere es gar nicht. Und dann habe ich gedacht, ja, das machen die so. Dann haben die andere Leute gezeigt, die haben alle so geredet. Das gibt's ja gar nicht. Sehr witzig.
Hast du die junge Dame gesehen, 22 Jahre alt, die sich auf die
Jana Bühne aus Kassel.
Die sich auf die Bühne gestellt hat und gesagt hat, sie ist die Sophie Scholl der heutigen Zeit. Und das ist wirklich das beste Video, was heute rumgegangen ist. Ich glaube, Jan Böhmermann hat es irgendwann gepostet und geschrieben, lol. Und ich glaube, besser kann man es auch nicht zusammenfassen. Es ist einfach, mehr kann man dazu gar nicht sagen, zu diesem Video.
Ich bin wie Sophie Scholl, ich bin 22 Jahre alt, Jana aus Kassel, und ich bin seit einiger Zeit im Widerstand, halt Schnauze
einfach. Ja, und dann kommt so ein Typ, also man muss es vielleicht erklären für die Leute, die nicht so viel auf Twitter unterwegs sind. Da stellt sich ein Mädchen bei so einer Querdenker-Sache auf die Bühne und erzählt, dass sie ernsthaft denkt, sie ist wie Sophie Scholl und steht auf der Bühne und sie fühlt sich wie die Sophie Scholl der heutigen Zeit. Und dann kommt ein Mann, so im Vorbeilaufen, an dieser Bühne vorbeigelaufen, wo auch wirklich wenig los ist, und sagt so, ey, du laberst nur Scheiße, halt's Maul.
Er ist Security, oder? Er gibt doch seine Jacke sogar ab.
Ach, das kann sein, ja. Und
ich hab das dreimal geguckt, weil ich hab nicht verstanden, was er da in der Hand hat. Und er hat ja seine Warnweste an und die hat er ausgezogen und sagt ja zu ihr, für so jemand arbeite ich nicht, ich werde hier nicht Security machen, wenn du so viel Holocaust-leugnende Scheiß redest. So ist ja sein ungefährer Wort.
Ja, okay. Und es ist nämlich so das neue Ding, dass so diese Querdenker, die bezeichnen, also die wollen jetzt quasi so, sie stellen sich quasi gerade hin, als wären sie die Juden des Dritten Reichs. Also sie wollen quasi sagen, sie sind die Verfolgten, die Gejagten, die Gehetzten. Und ey, das ist wirklich, das nimmt gerade eine ganz merkwürdige Wendung, muss ich wirklich einfach mal so sagen.
Ich finde auch merkwürdig, es ist mal eine sehr zart gewählte Vokabel.
Eine denkwürdige Wendung, wo man sagen muss, da gucken wir mal lieber drauf, wie sich das entwickelt, weil ich finde, so langsam wird's, ich sag mal, verfassungswidrig. Aber Fakt ist, die stellt sich
aber nur so langsam.
Die stellt sich auf die Bühne und dann kommt dieser Typ und sagt dir einfach nur mal ganz kurz, du, das ist so scheiße, was du laberst. Und dann, also dann ist sie so sehr Freiheitskämpferin und dann ist die, also sie ist ja so eine Revoluzerin, dass sie bekommt ihre erste Kritik. Und was passiert ist, sie ist ganz ruhig, ganz kurz, und dann schreit die, schmeißt alles auf den Boden, also irgendwie ihr vorgefertigtes Zettelchen mit ihrer Rede drauf, das Mikrofon, schmeißt auf den Boden und stampft, also wirklich beleidigt von der Bühne. Und da hab ich mir, also das habe ich mir angeguckt, war einfach nur so, was? Ein großartiges Video. Und da kann ich wirklich nur Danke sagen an die Leute, die sowas dann auch wirklich auf Twitter teilen und sagen, guckt euch das nochmal bitte an. Liebe ich ganz, ganz doll. Ist vielleicht mein neuer Lieblingsfilm, sag ich gleich mal schon mal vorweg.
die Charts haben sich heute mal ganz spontan geändert. Ich habe Jurassic Park rausgeworfen. Ich habe das Video von Jana aus Kassel reingewählt.
Diese scheiß Querdenker, Alter, das ist wirklich, Alter, das ist unglaublich. Und ich krieg natürlich auch mit langsam, dass in Bekanntenkreisen und in, also ich kenne Leute, die haben in der unmittelbaren Verwandtschaft leider auch solche Querdenker dabei. Mhm. Und denen geht's richtig übel gerade. Das ist nicht so einfach. Ich weiß gar nicht, wie man mit sowas in der Familie umgeht. Ich glaube, das sind harte Zeiten. Aber gut, wir beide, Max, wir haben auch harte Zeiten, denn wir hatten harte Zeiten, denn wir mussten heute uns überlegen, was unsere drei absoluten Lieblingsfilme sind. Gibt's noch was, hast du noch was du mir sagen willst? Und wie geht's dir eigentlich, habe ich dich gar nicht gefragt.
Du hast einfach den Podcast angemacht und hast seitdem geredet. Hallo, ich bin Max, ich bin ja auch manchmal zu Gast. Schön, dass ihr da seid. Ich hab ja ganz viel Möbel gebaut die letzten Tage.
Aufgebaut.
Nee, ich bin jetzt auch Schreiner. Hab ja nicht genug zu tun, da bin ich immer Schreiner geworden. Und
es wäre witzig, wenn irgendwann rauskommt, du hast so einen 400-Euro-Job die ganze Zeit noch nebenbei gehabt als Schreiner.
Ich wollte es einfach noch lernen. Ich habe gedacht, in der Corona-Zeit kann man sich mal was Gutes beibringen. So ein Selbstschreinerkurs. Ich habe auch wirklich gar nicht so viel Tolles zu erzählen. Ich habe mich natürlich von dir zum Sopranos gucken zwingen lassen, was mir auch viel Freude bereitet. Hab dabei gestern Möbel aufgebaut, hab die Woche mich wieder mit allem Hand bürokratischen Müll rumgeschlagen oder mit Leuten, die also ich sag's mal so, ich verstehe nicht, warum ich immer an die Leute gerate, die, wenn sie sowas ausliefern wie Möbel, die einfach keinen Bock auf ihren Job haben. Also das ist immer das Gleiche. Ich hab extra reingeschrieben, pass auf, bei mir ist mein Park immer schwierig, ich wohne in dem und dem Stock, ne? Und wir haben keinen Aufzug, so ist es halt. Könnt ihr das nur bitte beachten bei euren Jungs auch, weil das letzte Mal, als euer Logistikfirma kam, hat der mich die ganze Zeit angebrüllt und das fand ich nicht so gut. Und dann kommt der Typ an, sagt so, hier ist ja gar kein Parkplatz. Ich sag so, ja, habe ich ja reingeschrieben, aber du kannst ja so da und da stehen und das ist überhaupt kein Problem. Das hat noch nie Ärger gegeben. Die haben mir schon acht Stunden so die Küche aufgebaut damals vor 3,5 Jahren. Das kannst du ruhig machen. Du stehst ja nur eine Viertelstunde. Komm da hoch, stell das Paket an die Tür und sagt, so geht's überhaupt nicht und schreit mich einfach 10 Minuten an. Und jedes Mal, es waren 7 Pakete, jedes Mal, wenn das Paket hochgetragen, mich einmal neu angeschrien. Sein Kollege auch mich angeschrien, hat mich abgewechselt im Anschreien. Weil ich wirklich so, was ist doch euer Ernst gerade? Dann habe ich ihm am Ende noch 10 Euro Trinkgeld gegeben, weil ich dachte, ja, okay, irgendwie, es tut mir halt leid und die sind jetzt hier gerade eine Viertelstunde rauf und runter gelaufen und sowas, ja auch blöd für die und wenn die das nicht wussten und das tut einem ja irgendwie auch leid, man fühlt sich auch wie so, ja, ich bin jetzt hier der Depp, der hier neben dran steht und halt nichts macht, so. Aber ich kann halt nicht mit dem Rücken diese schweren Dinger hochtragen, so, ne? Dafür habe ich es auch angegeben und habe ja auch dafür die Leute bestellt, so damit ich genau da entlastet werde. Und dann stell das oben ab und dann gebe ich denen halt die Kohle und dann winkt er noch so ab und ist so nach dem Motto, so was hier nur 10 Euro, du Snob. So, und ich war so, oh Mann, ey, ja, ist ja cool. Ich glaube, ich bestelle mir nie wieder irgendwo irgendwas auf der Welt. Also was ist das? Da komme ich immer an die Falschen, das nervt mich. Also ich weiß nicht, was ich da gemacht habe. Irgendwie habe ich da so eine Ausstrahlung nach dem Motto, verpiss dich. Das ist ja genauso wie damals mit dem Möbelunternehmen. Man erinnere sich vor 3,5 Jahren, wo ich dich danach angerufen habe, habe auch geweint, weil es so schlimm war. Das war wirklich, da habe ich echt gedacht, ich überlebe den Tag nicht, weil die so aggressiv waren. Ich kurz dachte so, vielleicht stechen sie mich ab.
Also als allererstes Mal würde mich natürlich interessieren, was ist eigentlich Trinkgeld, was angemessen wäre? Weil ich finde, dass du 10, hast du 20 Euro insgesamt gegeben?
Ja, ja.
Finde ich doll. Finde ich richtig gut. Hä, das ist doch für die, das ist doch wie ein Stundenlohn. Also, die verdienen ja keine 20 Euro die Stunde, sondern das ist völlig okay. 10 Euro schwarz auf die Hand, für die, was sie sich in die Tasche stecken können. Also, da träumt ein Kellner von, sag ich dir ganz ehrlich. Das ist gut?
Ja, er nicht. Also, er hat nicht davon geträumt.
Also, aber jetzt, mal ganz kurz. Wie lange hat das gedauert, das Abliefern?
20 Minuten.
20 Minuten. Jetzt gehen wir mal davon aus, die machen zweimal solche Ablieferungen in der Stunde. Da macht er 20 Euro die Stunde Trinkgeld. Der arbeitet 8 Stunden lang. Das sind ja, weißt du, was ich meine? Das sind ja 160 ja, Euro, klar. Das sind ja 160 Euro am Tag Trinkgeld, was er machen müsste. 160 Euro am Tag. So, jetzt rechnen wir das mal ganz kurz aus. 160 Euro am Tag mal 5 Arbeitstage sind 800 Euro, mal 4 sind 3.200 Euro. Der Mann ist Millionär. Max, ganz ehrlich, der soll sich mal nicht so beschweren.
Der macht das ja auch nur noch, weil der Lust dran hat. Der macht das ja nicht mehr, weil der muss.
Und deswegen war der auch so. Der fand nicht, dass du der Snob bist, sondern er ist der Snob.
Ja, ja, der schon, Mann ist Millionär.
Der Mann ist Millionär. Aber ich würde wirklich interessieren, was da angemessenes Trinkgeld ist. Das frage ich mich nämlich auch immer. Also ich bekomme nicht so oft Möbel geliefert, aber wenn irgendjemand hier was macht oder so, dann habe ich mich auch schon gefragt, gibst du dem jetzt was, gibst du dem nix? Das weiß man ja immer nicht, ne? Was man da so machen soll. Im Prinzip bezahlst du das ja. Also das ist zum Beispiel bei mir ganz oft so kritisch, wenn ich mir Essen bestelle, mir häufig Essen und ab und zu gebe ich mal Trinkgeld, so 3 Euro oder so, wenn ich gerade 3 Euro halt habe, aber ich bezahle das meistens per PayPal und dann ist es halt oft so, dass ich gerade kein Bargeld zu Hause habe oder so. Außer halt so ganz viele 20-Cent-Stücke, aber das will ich denen ja auch nicht zumuten. Und dann ist es ein bisschen schwierig. Man muss auch fairerweise dazu sagen, die müssen bei mir keine Treppen laufen. Die können mir das einfach reinreichen in die Wohnung. Also ich, ja, aber
naja. Das ist natürlich ein bisschen angenehmer, ja. Naja. Also ich finde, man kann da schon was geben, gerade wenn man merkt, dass es auch für sie anstrengend ist, da irgendwie die Treppen hochzulaufen, die Dinger auch schwer sind, diese Regale waren bombenschwer, also wirklich, ich habe die mit Mühe und Not gerade, der hat ja nur vor die Tür gestellt, hat immer gesagt, so, ich stell sie nur hin, Rest mir scheißegal. Das war sein Wortlaut. So, na, ist doch gut, er hat auch immer die Sprache gewechselt, wenn er mich beschimpft hat. Also man hat auf jeden Fall, den Knigge bewahrt. Ach ja, das war gut. Also ich fühle mich dann halt schlecht, ne? Ich denke mir dann halt so, ja, irgendwie bin ich jetzt hier so snobmäßig, weil ich hier irgendwie mir Möbel liefern lasse und nur neben dran stehe und in meiner Wohnung stehe und die mir halt die Pakete reinreichen müssen. Auf der anderen Seite denke ich mir auch so, na ja, wenn ich es anders haben wollte, hätte ich es ja nicht so gebucht. Also ich habe ja das alles auch genauso kommuniziert und das ist ja auch, da steht ja drin. Und vor allem frage ich mich dann auch, was machen sie denn mal, wenn da jemand steht, der das nicht selber nochmal schnell in die Wohnung hieven kann? So, wenn da jetzt zum Beispiel, was weiß ich, meine Mutter steht, so, die das auf jeden Fall nicht hieven kann, wie schwer dieses Ding war und zumindest ins Wohnzimmer schieben kann. Das geht ja nicht. Da frage ich mich, also reagieren sie da dann auch so oder sind sie da dann einfach nicht so? Ich habe das nicht ganz verstanden. Das war irgendwie zu viel für mich. Ich hab immer das Gefühl in letzter Zeit, egal was ich mache, egal wenn ich immer, genau wenn ich in solchen Situationen bin, ich werde immer nur angemault. Egal wo ich bin, ich werde einfach immer nur angemault. Ich bin momentan so eine richtige Anmaulstimmung. Liegt vielleicht daran, dass die Leute nicht ausgelassen sind, aber ich bin immer super freundlich und gerade die Männer in letzter Zeit, die sind immer so nach dem Motto so, was bist du noch gut drauf, es gibt keinen Zeitpunkt, ist kein Zeitpunkt mehr, gut drauf zu sein. Ist okay, Entschuldigung.
Ja, ich glaube, ich verstehe das natürlich, dass das ist ganz schwer. Ich verstehe natürlich, dass so ein Job abfuckt, so. Aber auf der anderen Seite ist es halt, es gibt so Leute, die gehen so aggressiv durchs Leben, ne? Zum Beispiel bei uns ist es so, dass die Müllabfuhr kommt jeden Donnerstagmorgen um 7 Uhr. Um 7 Uhr. Und ich habe gerade echt ein Problem zu schlafen. Das bedeutet, ich schlafe manchmal erst um 4 Uhr ein oder so. Wenn es ganz dumm läuft, um 5. Weil ich die ganze Zeit noch wach bin und Sopranos gucke. gucke und eh Problem habe einzuschlafen. Jetzt, was macht man? Also wie kommt man durch diese Situation? Ich weiß es nicht. Ich habe dann so Melatonin, nehme ich dann ein und irgendwann schlafe ich dann und alles ist auch cool. Das Schlimme ist, jeden Donnerstag um 7 Uhr kommt hier einfach die Müllabfuhr, die muss bei uns in den Hof, holt die Tonnen raus, einmal um 7 Uhr und um 9 Uhr kommt dann eine andere Müllabfuhr und die schüttet dann die Tonnen quasi rein und irgendeine räumt die Tonnen dann wieder rein. So, jetzt wohne ich aber genau in diesem Flur, wo die Tonnen das ist wirklich, ich will dir nicht zu nahe treten und ich verstehe, dass das ein doofer Job ist, aber jeden Morgen um 7, jeden Donnerstag, nehmen die halt einfach beide Hände und klingeln so 5-6 Mal an jeder Klingel. So, ich werde dadurch natürlich wach und denke mir so, oh fuck, Alter, was ist das? Jeden Donnerstag, weil ich vergesse, morgens um 7, du bist aus dem Schlaf gerissen, du denkst dir, wer klingelt? Du weißt überhaupt nicht, wie viel Uhr ist es eigentlich? Wer klingelt da? Dann checke ich relativ schnell, vielleicht ist es ja die Müllabfuhr, fuck, ist ja Donnerstag. Und dann hört man, wie dieser Typ, ich glaube, der nimmt die Mülltonnen und tritt die Eimer durchs Treppenhaus. Das ist, die sind ja auch so laut, wenn die irgendwo dagegen kommen, macht's ja bong, bang,
dang,
bong.
Dang, dang, dang.
So, und dann laufen die da durch und klatschen halt diese 6 Mülltonnen einmal gegen jede Wand, gegen meine Tür. Es macht boom, bam, boom. So, und ich, ey, und das ist so scheiße laut. Es ist so scheiße laut, ich krieg fast einen Herzinfarkt jedes Mal. Und dann bin ich wirklich glockenwach, jeden Donnerstag um 7 Uhr. Und meistens läuft es dann so ab, dass ich einmal so auf Toilette gehe und dann versuche ich so wieder einzuschlafen und brauch so und hader. Und dann um 9 Uhr bin ich fertig und dann ist meistens das zweite Mal, dass die kommen. Und dann denke ich mir so, ja gut, jetzt ist auch egal. Deswegen ist jeder Donnerstag bei mir eigentlich ein schrecklicher Tag. Das kann man einfach mal so sagen, der geht dann schon so schlimm los. Und das ist ja so eine Kette des Anschreins, wie bei How I Met Your Mother. Und du nimmst es ja dann mit in deinen Tag über, so. Das ist, du hast neulich was repostet, dass das so sehr du wärst. Dieses, ich stehe manchmal auf, denke, das ist der schönste Tag meines Lebens und es braucht nur eine Sekunde. Und ich denke, ich will halt einfach nur jeden Menschen erstechen, der mir über den Weg läuft. Und genauso ist das auch. Das ist die Kette des Anschreins. Die kommen hier rein, klatschen diese Tonnen gegen jede Wand. Und, ich denke mir, ich verstehe es auch, weil ich denke, es ist schwer und nach dem 20. Haus, also du willst einfach nur fertig werden, Feierabend haben. Und klar, liebst du deinen Job nicht wahrscheinlich als Müllmann? Also die meisten denken sich wahrscheinlich, yo, es ist ein Job, den muss ich machen. Und das, dafür habe ich auch Respekt und das ist so wichtig, dass es die Leute gibt, keine Frage. Aber trotzdem, jeden Donnerstagmorgen denke ich mir, fuck my life. Und dann mache ich eines Tages das Fenster auf, weil ich die anschreien wollte, weil ich wirklich sauer war, weil die es richtig übertrieben hatten. Mach's Fenster auf und dann steht ein Bekannter von mir da und ich dachte so, Bogo, der sagt so, ey Christian, was ist los bei dir? Ich so, Alter, ich wohne hier. Der so, du wohnst hier? Ich so, ja. Ich so, Alter, könnt ihr die Scheiße mal leiser machen? Der so, und dann hat er irgendwann, geh mir nicht auf den Sack, Christian. Da hab ich so gesagt, ja, fair. Der hat mir einmal ganz klipp gesagt, ach, halt's Maul, so nach dem Motto, gemeint, so, geh mir nicht auf den Sack, Mann. Ihr solltet es ruhig alle mitbekommen. Und dann hab ich gesagt so, ja, okay, fair, scheiß drauf. Fuck you, Bogo, hab ich mir gedacht, aber fair. Und ich kenne ihn schon ziemlich lange, ich würde niemals was gegen den sagen, weil er ist mir körperlich heftig überlegen, einer der stärksten Männer, die ich hier kennengelernt habe. Und der hat mir das ziemlich genau gesagt, dass er gesagt so, ey, halt's Maul, Alter, ich hol deine scheiß Mülltonne da hinten aus dem Hof, halt einfach die Fresse. Und da habe ich mir gedacht, ja, okay, du hast recht, Mann. Willst du einen Kaffee? Und er hat gemeint, nein, Mann. Und dann sind sie weggefahren. Ja, so ist das.
Stark.
Ja, aber gut, so viel zu solchen Themen. Ich würde sagen, damit die Folge heute nicht länger wird, übrigens, mir geht's auch gut. Damit die Folge nicht länger wird, wie gedacht, können wir mal so langsam anfangen.
Das ist einfach nicht fair, dass mir das mir jetzt noch so als schlechtes Argument ausgelegt wird. Im Übrigen, Christian,
du bist heute übrigens zu spät zur Aufnahme gekommen, muss ich noch sagen. Wir haben heute Abend gesagt, 17 Uhr treffen wir uns. Du hast erst um 17.10 Uhr zurückgeschrieben. Das mag ich gar nicht, Max. Pünktlichkeit. Das
stimmt überhaupt
nicht. Ist mir wahnsinnig wichtig.
Das ist mir wahnsinnig wichtig. Ganz kurz im Leben des Christian, der manchmal so hyper hat in Sachen Organisation, sagt, jetzt mache ich mein Leben, kriege ich auf die Kette. Dann kommt auf einmal sowas. Gestern Abend kriege ich eine E-Mail. Weiß was ich jetzt. Dann kommt sowas. Ja, ich habe jetzt so einen Plan gemacht. Auf 11 Uhr kommt so ein Reminder, der dir dann in den Terminkalender bei Apple reinflyt.
Da habe ich nur was ausprobiert. Das war, weil der Stängel mit so einem Scheiß angefangen hat bei Kau und Schluck, habe ich gesagt so, hä, das kann man doch schöner machen, hab's dann ausprobiert und kann man.
Ja, auf jeden Fall kam dann diese Nachricht und ich dachte so, huch, was denn jetzt ist jetzt hier? Also ich habe morgen genau einen Termin und das ist das. Also den kriege ich gerade noch so zusammen. Aber ich tue ihm den Gefallen, ich nehme das an, ich sag nichts. Ich denke mir so, heute Morgen um 9:45 Wecker geklingelt. Ich war bis 3 Uhr, habe ich Möbel aufgebaut, habe noch Sopranos geguckt, bin dann ins Bett, habe gedacht, oh, noch 7 Stunden und so. Pennen, ne, muss ja morgen fit sein für Chrissy. Stehe auf heute Morgen, mach alles genauso. Hat gestern extra schon Frühstück vorgekauft für heute, damit ich nicht morgen heute Morgen irgendwie zum Bäcker schlürfen muss. Bin dann, habe dann wirklich satt. Punkt 11 Uhr sitze ich am Rechner und bin so, ja, hallo, ich bin da. Und dann so 10 Minuten kommt nichts. Ja gut, manchmal, ne, ich brauche manchmal auch ein paar Minuten länger, ist ja nicht schlimm. Und dann sehe ich, der war zuletzt um 3:15 Nacht online. Dachte, wahrscheinlich wird er schlafen. Und er hat dann auch geschlafen bis 12 oder sowas. Und da war natürlich dann auch, da, also der Reminder hat überhaupt nichts gebracht, möchte ich mal ganz kurz sagen. Der Reminder hat überhaupt nichts gebracht. Ich scheiß auf deinen scheiß Apple-Kalender. Ich fick den. So, komm pünktlich zu deinem Termin, stell dir einen Wecker. Hättest du mal lieber einen Wecker gestellt, als so einen blöden Kalender eingerichtet. Aber wirklich. Also das kann ich nicht glauben, ey. Oh, und dann sagt er so, ja, das ist echt doof gelaufen. Da hatte ich ja eigentlich, werde ich ja immer durch die Sonnenstrahlen in meinem Zimmer wach. Ja, anscheinend ja nicht. So.
Es war aber auch trübes Wetter, ne? Das muss man auch mal sagen.
Das ist auch trübes Wetter. Also wirklich, ey, ja, na gut. Es ist alles nicht schlimm. Ich war nur,
ich finde, um 11 Uhr verpennen ist schon eine Leistung. Also das muss man schon sagen.
Ja, an einem Sonntag aber nicht. Also Sonntag ist bei mir momentan auch immer so der einzige Tag die Woche, wo ich auch so entspannt ausschlafe, weil ich halt weiß, so, es klingelt halt jetzt gerade mal nicht die Tür.
Ja, und Sonntag ist der schönste Tag der Woche.
Ja, Sonntag ist schon so zum Ausschlafen der schönste Tag, mit Abstand.
Ja.
Und deswegen, ich kann das auch verstehen. Ich war auch wirklich, ich hatte no bad feelings, weil dann so, na, dann produziere ich halt die Man Cave Folge vor und alles ist gut.
So.
Und das habe ich dann genauso gemacht.
Ich muss mal ganz kurz aufs Klo. Wie machen wir das jetzt im Podcast? Soll ich kurz gehen?
Dann
und du?
Geh doch einfach mal ganz, geht's schnell?
Ja, es geht schnell. Das ist nur klein. Ich muss nur klein.
Dann muss nur klein.
Ja?
Dann mach einfach ganz kurz klein und ich red groß.
Okay, ciao.
Wow. Wow, Leute. Ah, das ist wieder Christian. Hallo.
Hallo, grüß Gott. Ich bin wieder da.
Toll.
War gut.
Ja, dann würde ich sagen, reden wir doch mal über deine Lieblingsfilme oder unsere Lieblingsfilme. Was ich ganz spannend finde, wäre, bevor wir zu den Filmen kommen.
Raten.
Nee, oder raten wäre auch interessant.
Mhm.
Aber ich finde dann blöd, wenn einer richtig redet, dann muss, ja. Und dann ist er so, ja.
Ja, man kann ja raten und dann sagt man aber nicht, ob es richtig war. Und dann während der Aufzählung hört man ja dann, ob es richtig war. Also ich, ja. Du sagst jetzt 3 Filme, wo du denkst, die könnten bei mir da sein. Und dann sage ich, aha, interessant. Und dann sage ich meine 3 Filme.
Boah. 3 Filme, die bei dir in den Top 3 sein könnten. Space Jam.
Oh, stimmt, ey, den hätte ich wirklich vielleicht reinnehmen sollen.
Eigentlich auch irgendein Star Wars Film. Matrix.
Ja. Okay, gut. Interessant. Ich glaube, bei dir sind drin Kevin allein zu Hause, Fight Club und Star Wars. Irgendwas von Star Wars. Das ist mal meine Theorie. Und bin ich sehr gespannt, ob ich dann gleich recht habe. Ja, ey, es ist natürlich, ich versuche mal eine Überleitung zu machen, es ist natürlich wahnsinnig schwer, wenn man sagt, deine 3 Lieblingsfilme aller Zeiten. Das Ding ist, man könnte davon ausgehen, dass die sich ja auch immer wieder ändern, es kommen immer wieder gute Filme raus, wie zum Beispiel Interstellar oder Irishman. Aber das Ding ist, man hat meistens die Filme, die einen besonders bewegt haben, schon, glaube ich, in so einem gewissen Zeitraum gesehen, in dem man, glaube ich, auch noch ja anders empfänglich war für sowas. Ich glaube das zumindest. So geht es mir ja auch mit Alben. Also ich habe, glaube ich, das letzte Album, was mich so richtig vereinnahmt hat, wo ich mir gedacht habe, so, das hat noch richtig auf mein Leben eingeschlagen, was ich gehört habe, war das Album Good Kid, Mad City oder Confess von Twin Shadow oder so, und ging natürlich los mit so Michael Jackson, und das waren noch richtig Alben, die haben sich bei mir eingebrannt. Der Eminem Eminem-Show oder sowas. Mhm. Die haben sich bei mir einfach eingebrannt. Und mittlerweile höre ich ein Album an und denke mir, cooles Album. Dann höre ich dann ab und zu mal so den ein oder anderen Song von dem Album. Aber es ist nicht mehr wie früher, dass man da so ein Ding draus gemacht hat. Also bei weitem nicht. Und so geht's mir auch ein bisschen mit Filmen. Und ich glaube, da geht's uns ein bisschen ähnlich. Denn was wir mittlerweile ja sind, ist, wir sind ja schon fertige Menschen, so im größten Teil. Und es kann nichts mehr so wirklich prägen, glaube ich. Wir können zwar noch Sachen so sehen und es sind dann Einflüsse, die man hat und man kann noch mal in so eine gewisse Richtung inspiriert werden, aber die Prägung, die ist, glaube ich, schon geschehen bei Leuten, die jetzt so 30 Jahre alt sind. Und ich glaube, Filme haben uns schon sehr geprägt, generell auch so Popkultur, auch Musik. Bei dir sind's bei dir und wie bei mir ist viel Rap, glaube ich, dabei. Und man hat sich dadurch auch so ein bisschen sozialisiert. Ich glaube, ich wäre nicht der Mensch, der ich heute bin, wenn ich nicht angefangen hätte, irgendwann Rap zu hören und so viele Filme und Serien zu glotzen. Das hat einem schon viel beigebracht. Wir sind jetzt auch beide nicht die großen Bücherwürmer. Leseratten. Das bedeutet, wir haben unseren alles, was wir eigentlich wissen, wir können ganz nach labern und eigentlich sind wir wahnsinnig dumm und unser ganzes Wissen ist eigentlich sind zusammengeklaute Fragmente popkultureller Prägungen so und mehr ist es ja nicht. Und haben Filme natürlich schon auch einen großen Einfluss auf uns gehabt und deswegen bin ich wirklich sehr, sehr gespannt, was die drei Filme sind von Max Nikolas, Maria von Nachtsheim. Und ich weiß nicht, wer anfangen will. Vielleicht fängst du mal an. Ich habe ja gesagt, Fight Club, Kevin Allein zu Hause und Star Wars sind. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass ich mindestens einen Treffer gelandet habe mit Fight Club. Aber die anderen beiden sind so, wo ich mir so denke, könnte sein, dass es einer von den beiden ist. Weil Kevin Allein zu Hause, weiß ich, hast du immer sehr, sehr krass davon erzählt und das hat dich immer wahnsinnig immer wenn du davon erzählt hast, hat mich das immer inspiriert, den Film nochmal zu gucken und ich glaube auch, dass wir einen Film haben, wo wir uns überschneiden oder zumindest aber warten wir mal ab. Max, was ist deine Nummer 3?
Meine Nummer 3 ist, also erstmal, ich habe Kevin Allein zu Hause ist nicht dabei, weil ich habe mit Kevin Allein zu Hause zwar, also ich lieb den. Ich finde auch, das ist in seinem Genre und in diesem ganzen, das ist ja so Blockbuster-Kino. Und ich habe für Blockbuster-Kino halt einen Film stellvertretend ausgesucht. Aber natürlich war es schon die Frage so, nimmt man Back to the Future, nimmt man Ghostbusters, nimmt man Star Wars, nimmt man Kevin oder was auch immer so. Ne? Weil da gibt's halt so, so viel. Am Ende des Tages musste ich aber ganz genau gezielt auf einen gehen, wo ich dann sage so, okay, das kann ich auch, das kann immer begründen, aber das kann ich besonders begründen. Und ja, deswegen, Kevin ist in so einem weiteren Kreis quasi mit drin. Aber ich habe ja so ein bisschen gesagt, ich nehme mir so drei Filme und stehen immer für was anderes. Und tatsächlich ich weiß nicht, ob ich die platzieren will, aber ich würde jetzt mal, ja, dann platzieren wir sie von meinetwegen auch, dann ist so mein Platz 3 ist tatsächlich Fight Club. Fight Club habe ich gesehen, da war ich 17. Da erschien der gerade auf VHS, im Kino konnte ich den nicht sehen. Und Fight Club hat mich so, also Fight Club holte ich ja erstmal ab wegen der Moral. Also was ich jetzt dazu sage, meine Review ist jetzt nicht aktuell im Sinne von, ich hab den zum Beispiel jetzt bestimmt schon 10 Jahre nicht mehr gesehen.
Aber ich glaube auch nicht, dass wir auf die Filme eingehen müssen groß. Es geht eher um die Gefühle, oder? So, was genau, man damit verbindet.
Also wir müssen jetzt keine Inhaltsangabe und sonst irgendwas. Ich meine, die Geschichte von Fight Club, man kann die in zwei Sätzen anreißen für die, die das nicht gesehen haben. Es geht um einen Typen, der im Endeffekt alles verliert, der so ein typischer normaler Büroangestellter ist, auf einmal mit einem ganz komischen Typen trifft, namens Tyler Durden, gespielt von Brad Pitt. Und der zieht ihn in so eine ganz düstere Welt aus, löse dich von allem, werde der Widerstand gegen die normale Gesellschaft und erst wenn du alles verloren hast, hast du die Möglichkeit, alles zu tun. So, das ist so der Way, das eskaliert halt alles ins Komplette. Fight Club damals war natürlich wegen seiner Moral für mich so krass, weil er irgendwie mir so eine neue Welt offenbart hat, weil diese Moral, die Tyler Durden trägt, das ist ja so natürlich, also die widerspricht ja eigentlich allem, was ich auch so bin und verkörper, so mit dem ganzen Konsum und genau das, was da halt ja auch so kritisiert wird. Aber das war halt trotzdem so ein Eye-Opener, dass das halt auch nicht alles richtig ist. Also das hat auch mit Gesellschaftskritik zu tun gehabt und sich selber anders wahrnehmen und sonst irgendwas und diesem Alltagstrott entgehen und dass das alles Leute auch depressiv und kaputt macht. Dann ist aber auch, dass das eine, die Moral, Das zweite ist natürlich die Auflösung, die halt krass war. Ich meine, dass es solche Filme gibt mit solchen Twists, das ist jetzt nicht, das ist nichts Neues. Aber ich finde, der Twist von Fight Club ist schon am Ende auf jeden Fall großartig inszeniert. Und auch wenn man den Film ein zweites oder ein drittes Mal guckt, macht es total Spaß, dabei zuzusehen, wie Fincher das alles so platziert hat. Aber das Dritte, was ich an dem Film so krass fand, und das ist eigentlich fast das Essentiellste für mich auf lange Sicht, der hat mir so viel über Kinomachen verraten. Weil ich finde, Fight Club ist ganz, ganz besonders gemacht. Der Film ist von 98, 99, der ist uralt schon, ist aber technisch einfach wahnsinnig beeindruckend gewesen. Die Kamerafahrten, die Atmosphäre, die Musik, dieses typische David Fincher-mäßige, was halt nur der kann. Was, wenn irgendwo eine Folge bei House of Cards von ihm war, hast du es sofort gemerkt. Oder wenn eine Folge von wie heißt die andere Sendung, die er jetzt vor ein paar Jahren gemacht hat auf Netflix, diese Profiler-Show, wie hießen die nochmal? Die haben wir beide geguckt.
Mindhunter.
Wenn er solche, du merkst halt immer sofort, wenn Fincher seine Hände im Werk hat. Und ich finde, ich habe da so dieses David Fincher-Werk so übernatürlich doll lieben gelernt. Also es liegt vielleicht gar nicht daran, dass ich jetzt sage, Fincher ist so mein Lieblingsregisseur, sondern ich habe dadurch halt auch so Regisseure nochmal anders wahrnehmen gelernt. Also Fincher war mir einfach extrem wichtig zu dem Zeitpunkt, aber es waren dann halt auch später Wes Anderson oder andere Regisseure, die ich halt einfach krass finde, wie sie Sachen gemacht haben und wie sie Sachen mit ihrer eigenen Handschrift versehen haben. Und das war damals so auffällig krass. Und in dem Film ist halt alles irgendwie krass. Du hast krasse Darsteller, du hast einen krassen Edward Norton, du hast einen krassen Brad Pitt, du hast eine unfassbar krasse Helena Bonham Carter. Du hast krass überzeichnete Figuren, du hast dieses Absurde drin, du hast diese Kamera, du hast diesen düsteren Synthie-Soundtrack, du hast so fast schon so kunstvolle Elemente drin, dann hast du die Moral. Ich finde, Fight Club, wenn du den mit 17 guckst, im Jahre 99, 2000, der schlägt dir einfach mit so einer unfassbaren Wucht in die Fresse, dass du überhaupt nicht, du kommst überhaupt nicht klar darauf. Und das fand ich damals an dem Film so beeindruckend. Ich habe den wirklich, ich habe den geguckt und es war wirklich wie, als hätte ich ein Auto angefahren. Ich habe den und war so, wow, das hat so alles verändert. Weil ich auch, dann habe ich auch ganz viel, die Phase hattest du ja auch so, dass man sich dann so, dann hat man sich also ganz viel alles Mögliche reingefahren aus dieser ganzen Tarantino und Co. Und das hat man sich ja dann alles gegeben. Aber ich muss sagen, auch der beste Tarantino, also jetzt, sei das jetzt Pulp Fiction oder jetzt auch Once Upon a Time oder sowas, ich mag die alle sehr und ich liebe das alles und ich weiß das alles sehr zu schätzen, aber dieses Müh mehr, das hatte immer nur Fight Club, fand ich. Also dieses eine Ding mehr, und das war auch einfach, also auch Brad Pitt ist einfach so übertrieben gut in dem Film. Der hat mich schon damals richtig krass erwischt und den finde ich, ich traue mich heute auch fast den nicht mehr zu gucken, weil irgendjemand letztens zu mir meinte, ja, der ist nicht so gut gealtert und davor habe ich so Angst. Weil der damals so viel mit mir gemacht hat.
Das kann ich gar nicht sagen. Also ich glaube, ich habe den vor 3 Jahren oder so das letzte Mal gesehen und ich fand den schon toll. Und man muss ja auch mal ganz ehrlich sagen, also wenn man sich anguckt, was der Mann alles gemacht hat. Du hast ja gerade eben von ihm gesprochen, hast gemeint, ist jetzt vielleicht nicht dein Lieblingsregisseur, weil danach noch viele andere kamen. Wenn ich mal ganz ehrlich bin, also Alien 3 ist nicht so meine Sparte, hat er davor gemacht. Was er gemacht hat, ist 7. Ist für mich einer der besten Thriller überhaupt. Stimmt, er hat gemacht Zodiac, der genau im gleichen Atemzug zu erwähnen ist. Einer der besten Thriller überhaupt. Sind Filme, die ich immer wieder schaue. Er hat den Fight Club gemacht zwischendrin. Er hat diesen Benjamin Button Film gemacht. Das ist so ein okayer Film gewesen für mich. Aber was hat er noch gemacht? The Social Network ist einer der besten neuen Filme. Der hat diesen Stieg Larsson Verblendung Film gemacht. Der ist mir relativ egal. Aber auch Gone Girl gemacht mit Ben Affleck, den ich schon auch sehr, sehr gut fand. Auch ein toller Thriller ist. Und das ist einfach sein Metier. Das kann er sehr, sehr gut. Und man kann schon sagen, dass wenn der Typ was macht, dann ist es ein absoluter Garant. Es ist natürlich in der Häufigkeit sehr selten, dass einer so viele gute Filme abliefert. Es sind alle ein bisschen ein Liga, also es ist alles ein bisschen, ist kein Steven Spielberg, der es irgendwie schafft, 2 komplett verschiedene Genres abzuliefern innerhalb von 2 Jahren, wo man sich sagt, wow, die sind beide bahnbrechend in ihrem Genre gewesen, wo man einfach denkt, was bist du eigentlich für ein Typ, der zwischendurch auch einfach irgendwelchen komischen Schrott macht, wo man sagt, verstehe ich gar nicht, ich glaube, dafür ist er auch bekannt und David Fincher hat aber dieses Thriller-Mystery-Genre schon auf jeden Fall mitgeprägt. Und für alle, die 7 nicht kennen, den müsst ihr euch angucken. Und Zodiac ist, glaube ich, so ein bisschen, wird oft so ein bisschen unter Wert verkauft, ist aber meiner Meinung nach von der Besetzung her mit unfassbaren Schauspielern und mit dieser wahren Geschichte. Ich glaube, da geht es um die Washington Post und den Zodiac Killer. Wie die erzählt, ist unfassbar gut. Das müsst ihr euch angucken. Und Fight Club, ich kann dir da absolut beipflichten. Ich weiß aber, dass der schon immer so ein bisschen, der war für mich schon immer ganz krasses Max-Siegel drauf gehabt. Und ich kenne viele Leute, die ebenfalls sagen würden, Fight Club ist mein absoluter Lieblingsfilm. Und verstehe ich auch. Er war auch einer der ersten Filme, bei dem ich den sogenannten Plot-Twist wahrgenommen habe, so ein bisschen, der mir das Stilmittel so ein bisschen näher gebracht hat. Also er und die üblichen Verdächtigen waren so die ersten Filme, wo ich das so krass wahrgenommen habe. Und das ist natürlich auch einfach grandios. Was er aber schafft, was die üblichen Verdächtigen nicht ganz so gut schafft, ist, dass du den Film trotzdem noch gerne ein zweites und ein drittes Mal guckst, was natürlich absolut an Helena Bonham Carter und Brad Pitt liegt, die großartig spielen. Kevin Spacey, darüber brauchen wir jetzt nicht eingehen, darüber brauchen wir jetzt nicht noch reden, aber trotzdem war natürlich Kevin Spacey schon der einzige und, finde ich, wichtigste Part in die üblichen Verdächtigen. Und für den und vor allem auch seine deutsche Synchrostimme, die ich schon immer geliebt habe, habe ich natürlich den Film auch so wahnsinnig gerne geguckt, aber diese deutsche Synchrostimme von Kevin Spacey, ich weiß gerade, hab den Namen nicht parat, aber das ist auch sowas, sobald der anfängt zu sprechen, bist du so, okay, let's watch that movie. Es ist irgendwie so, Es ist irgendwie, du bist sofort so im Bann und du hast sofort Bock. Aber Fight Club, absolut geiler Pick. Richtig, richtig geil. Und eine starke 3, auf jeden Fall.
Starke 3. Deine 3.
Meine 3 ist ein absolut emotionales Ding, gar nicht so sehr, weil ich sage, der Film speziell, den muss ich rauspicken, sondern es ist der Film, der mich einem Franchise näher gebracht hat, dem für mich einzig wichtigen Franchise, dem ich wirklich ergeben bin. Und wenn ich das Franchise ganz genau betrachte, frage ich mich immer wieder mal so ein bisschen, warum eigentlich? Ich glaube, es hat viel damit zu tun, dass es generationenübergreifend ein Franchise geschaffen hat, was immer wieder alle Leute in die Kinos zieht und was alle Leute so ein bisschen verrückt macht. Und ich glaube, das Tolle daran ist und glaube ich, wie ich auf das Franchise gestoßen bin. Und es waren
nämlich Kerle.
Ja, da, absolut richtig. Jimmy Blue, Leute. Es ist einfach nur mal so gewesen, dass ich meinen 7. Geburtstag, glaube ich, gefeiert habe und wir wussten nicht so richtig, was wir machen. Und meine Mama hat gemeint, naja, wir können ins Kino gehen. Hier war früher in so einer Straße, das gibt's gar nicht mehr, ein ganz kleines Kino in Aschaffenburg. Und dieses Kino war wirklich winzig klein. Es gab 2 Kinosäle. Und es waren 2 Vorstellungen an diesem frühen Nachmittag. Und wir waren da zu dritt oder zu viert. Ich durfte ein paar Freunde einladen. Und wir haben diesen schrecklichen Nickelodeon-Film geguckt, wo es eine weibliche Sherlock Holmes gab, die so kleine Kindersachen aufgedeckt hat. Und das war echt wirklich ein Scheißfilm. Das muss man einfach mal so sagen. Trotz alledem waren wir im Kino. Und ein Nickelodeon-Film ist natürlich auch absolut altersgerecht. Was nicht ganz so altersgerecht war, es lief ein Kino weiter, Star Wars, das Imperium schlägt zurück. Das war das Remake von 1980, die kamen 97 nochmal in die Kinos und man hat die nochmal neu aufgelegt. Und die ganze Welt sprach auf einmal wieder von Star Wars. Das Franchise wurde wieder so richtig wachgeküsst und in unserer Generation reanimiert und hat dann eigentlich genau das gemacht, was es auch schon mit unseren Eltern gemacht hat. Das hat uns einfach überfallen. Wir waren einfach ready für Episode 1 und es war wirklich wie eine Zwangsimpfung. Das war genau das, wovor die Querdenker Angst haben. Das hat das Imperium schlägt zurück mit mir gemacht. Ich gehe also raus aus diesem Kinosaal, weil ich auf Toilette muss und gehe über den Notausgang raus und komme statt auf die Toilette in einen weiteren Kinosaal und sehe dort Darth Vader auf der Leinwand und höre den Score von John Williams. Und da ist es um mich geschehen gewesen. So, ich stand 5 Minuten wie paralysiert in diesem Kino drin, starre auf diese Leinwand und sehe diesen unfassbaren Charakter Darth Vader, der einer der größten Bösewichte, besten Bösewichte war, die es jemals gegeben hat wahrscheinlich im Film. Was und das kann man auch ganz einfach erklären, wenn man sich schlechte Bösewichte wie zum Beispiel Darth Maul anschaut, der einfach nicht mal ein Charakter war, der hat nicht ein Wort gesagt, man kennt seine Story nicht, man weiß nicht, warum ist er so, wie er ist. Darth Vader ist perfekt gewesen, denn man erkannte immer immer mehr, warum er so ist, wie er ist und dass er nicht nur böse ist, sondern dass es einen Grund gibt, warum er so ist. Meiner Meinung nach hat man das sogar noch mal besser erzählt mit Kylo Ren am Ende, wo mir dann die Drehbücher nicht so gut gefallen haben zum Teil und wie die Filme am Schluss auch, ich sag mal, da hat es mit dem sich das Staffelholz in die Hand geben, hat zwischen den Regisseuren nicht so gut geklappt, aber ein großartiger Bösewicht ist auch Kylo Ren gewesen und genauso war es auch schon sein Vorgänger Darth Vader, den man perfekt geschrieben hat, der einen wahnsinnig eingenommen hat und dieses düstere und gleichzeitig diese kindliche Erzählstruktur mit wie man diesen C3PO und R2D2, die hat man richtig lieben gelernt. Es ist perfekt darauf ausgerichtet, dass es Kinder lieben. Es ist Spielzeuge gibt's davon. Du kannst perfekt umsetzen auf Spielzeuge, auf T-Shirts, auf alles Mögliche. Du hast kultige Sprüche gehabt, die man immer wieder rezitieren konnte, ganz einfach zu rezitieren. Ich bin dein Vater. Es war so easy, es war zugänglich, es war gerade so gruselig, dass man sich noch gerade so traut zu gucken, um es reicht dazu anzugeben in der Schule. Es der perfekte Film, einfach um 7 Jahre alt zu sein oder 10 oder so, um dann Episode 1 zu gucken. Es hat einen perfekt zwangsgeimpft mit diesem Franchise, was bis heute alle Leute lieben und was gar nicht so viel richtig gemacht hat. Ich habe mir das nochmal angeguckt. Ich gucke jetzt, erst letztens habe ich nochmal den ersten Film, also Star Wars Episode 4 geschaut und der Film, der hat den größten Metascore von allen. Der kam in die deutschen Kinos als Krieg der Sterne und ich habe den nochmal geschaut und wollte da nochmal reinfinden und ich sag's ungern, aber die ersten 40 Minuten von dem ersten Film sind wirklich fucking lame. Es ist eine langweilige Geschichte und es tut mir wahnsinnig leid und ich wollte jemandem zeigen, es war ein Kumpel da und der hat noch nie Star Wars gesehen. Ich habe gesagt, das kannst du nie gesehen haben, wir gucken das jetzt. Hab den ersten Film eingelegt und kennst du das, wenn du so mehr und mehr merkst, wie du so zu einer Überzeugung noch halten willst, obwohl du so merkst, es ist nicht ganz so geil gealtert und du redest das die ganze Zeit gut und sagst, ja, ich weiß, am Anfang ein bisschen langweilig, aber du musst erstmal das Universum kennenlernen, du musst erstmal die ganzen Typen kennenlernen. Es ist einfach nur mal der Opener, es ist die Showtreppe zu dem grandiosen Auftritt von Das Imperium schlägt zurück. Es ist die Showtreppe für ein ganzes Franchise, was mit dem man gelitten hat, mit dem man durch diese guten und schlechten Phasen gegangen ist, durch grandiose Filme auch durch Filme, die nicht so gern gehabt sind, wie zum Beispiel Episode 1, die mir dann aber wieder wahnsinnig viel bedeuten, weil ich ein kleiner Junge war und dieses Podracing-Ding, ich find's einfach trotzdem geil. Ich find's einfach geil. So, ich mag die Filme trotzdem und ich meine, du bist ja der Heerführer des Feldzugs für Episode 1. Ich meine, du kultest Jar Jar Binks ab und sonst irgendwas. Natürlich ist es auch immer ein bisschen vielleicht so halbironisch gemeint, aber trotz alledem haben wir einfach Liebe dafür, weil das war unser Einstieg in das Franchise, das waren unsere Filme und mit denen sind wir rangezogen worden und beim ersten Film hat George Lucas noch selbst Regie geführt, bei den zweiten und dritten hat er sich dann andere Leute dazu geholt. Das hat die Filme auf jeden Fall, finde ich, schon verbessert und man kann von denen halten, was man will und die kann man auch gar nicht richtig raten, weil man kann die nicht objektiv richtig gut betrachten, denn irgendwann hatte jeder seinen Star Wars Moment und meiner war der und dann komme ich nach Hause zu meinem Papa und erzähle dem irgendwie, ey, ich habe im Kino heute dieses Ding gesehen und erzähle ihm das so und dann sagt er so, das ist Star Wars, das ist der Hammer und auf einmal leuchten die Augen von meinem Vater und ich merke, wie ich meinen Vater gerade stolz gemacht habe, dass ich das gut finde, was er auch gut findet und dass ich dafür Begeisterung zeige und die Frau von meinem Vater ist übrigens absolut heftigster Star Wars Fan. Ich habe von Mark Hamill ein unterzeichnetes Poster genau wie du auch bekommen. Ich habe das der damals geschenkt, weil ich wusste, ihr bedeutet es noch mehr. Und die hat sich so darüber gefreut, dass einfach nur herrlich ist. Und wenn du sowas hast und es ist so generationenübergreifend und mein größter Traum wäre es natürlich, dass es jetzt Disney schafft, dass mein Kind, was ich vielleicht ja irgendwann mal bekomme, eben dann auch das gut findet und wir gucken diese Star Wars Filme gemeinsam. Und das ist ganz, ganz selten und die haben da was Besonderes geschaffen. Und dieser magische Moment an diesem Geburtstag von mir, meinem 7. Geburtstag, am 18. April 1997, ich dachte immer, es wäre der 6. Ich habe nochmal nachgeguckt, es lief erst 97 in den Kinos. Das ist für mich einfach unvergessen und es ist natürlich klar, abgedroschen. Das verstehe ich auch, dass Leute sagen, ja, Star Wars, damit müsst ihr jetzt kommen. Aber dieser Film steht für mich als Türöffner für ein ganzes Franchise, was ich kennengelernt habe, was mich über die Jahre begleitet hat. Es gibt nichts so sehr, was mich immer wieder in die Kinos jagt wie Star Wars. Ich bin einfach bis heute noch immer nervös, wenn diese Filme rauskommen. Und ich verzeihe denen jeden Fehler. Und es ist einfach wahnsinnig toll. Und diese ganze Character Building, das haben die so gut gemacht, wie finde ich sonst niemand. Darth Vader ist eine ikonische Figur in der Filmgeschichte. Luke Skywalker ebenso und großartig. Wie gesagt, man findet viele Fehler in den Filmen und es gibt zu Recht Gründe auch, die Filme schlecht zu reden. Aber hier sage ich ganz ehrlich, Objektivität ist für mich was, mit dem ich nicht auf Star Wars Filme gucken kann. Das ist absolut subjektiv. Es ist für mich immer, ich gucke das immer durch die absolute Fanbrille und ich werde auch in jedem schlechten Star Wars Film trotzdem was Gutes finden und zu Recht sind viele Sachen hassenswert, aber ich glaube, nur durch dieses Polarisieren ist es auch das geworden, was es ist. Deswegen ist es für mich das Imperium schlägt zurück auf Nummer 3.
Ganz starke Rede. Ja. Also da wurde das, also noch so im Vorfeld so Kritik geäußert wurde, dass ich mir, also da schon auch, da wurde auch schon viel Kalkül mit eingebaut, mein Freund. Aber das ist gut. Das ist gut. Das ist eine schöne, das hat mich sehr ergriffen und halt auch so dieses ins Kino kommen, das hast du mir ja, also ich kenne die Geschichte ja schon, wir haben ja schon oft über sowas geredet, die ins Kino kommen und das sehen, pff.
Ja, es war wirklich ein magischer Moment. Es ist bis heute, es klingt absolut kitschig, aber es ist genau dieser Moment gewesen. Und ich meine, es ist doch wirklich wie so eine Zwangsimpfung gewesen. Es ist perfekt. Er hat perfekt die nächste Generation rangezüchtet an Star Wars Fans. Er hat den diejenigen, die damals schon so 14, 15 waren, die durften schon in die Kinos, die durften sich diese Filme angucken. Die Jüngeren haben die Jüngeren haben die Leute tuscheln gehört auf dem Pausen und gesagt, was ist das? Star Wars, wer ist Darth Vader? Und das haben die wirklich, das muss man dem sagen, egal was man an dem Film aussetzen kann, dieses, also Marketing und dieses, also was er mit der Marke Star Wars gemacht hat, ist unvergleichlich. Unvergleichlich.
Ist so. Und was man noch immer noch draus machen kann. Aber ich sag jetzt erstmal nichts dazu. Vielleicht wird es ja nochmal Thema heute.
Ich hoffe's.
Ich gehe jetzt einfach kommentarlos zu meinem Platz 2, weil mein Kommentar zu dem Film verschiebt sich dann auf Platz 1. Mein Platz 2 ist ein Film, der mit Abstand der kleinste ist in dieser Liste. Es ist Napoleon Dynamite.
Ah, geil.
Napoleon Dynamite ist für mich 2005, als mir ein Kumpel, der Simon, kam damals zu mir und sagte, ich hab da was, ich könnt mir vorstellen, das gefällt dir.
Shoutout an Simon übrigens, liebe Grüße.
Shoutouts an Sisi, ist jetzt Marriott im Übrigen, Shoutouts auch dafür.
Hab ich gesehen. Grüße, du Maus. Und er sah super aus, der hat eine tolle Hose angehabt. Ich wollte nur fragen, wo hast du die Hose? Jetzt wirklich so. Aber ja.
Er sah sehr gut aus, sahen beide sehr gut aus, die Süßen. Auf jeden Fall, mein alter Kumpel und immer noch Kumpel Simon hat irgendwann zu mir gesagt, so er hat da was entdeckt und er glaubt, das könnte mir sehr, sehr gut gefallen. Das war im Sommer 2005. War ich gerade so mit dem Zivi fertig und das war alles so, okay, wo geht's lang und so. Und dann drückte er mir damals einen Film in die Hand, also weil den gab's damals in Deutschland einfach nicht auf DVD und er hatte dann halt irgendwie so eine Sicherheitskopie, die hat er mir in die Hand gedrückt und meinte so, ja, hier, guckt es. Dann habe ich den zu Hause eingelegt und die ersten 5 Minuten war ich so, und dann war ich auf einmal so, dann tat sich so ein ganz neuer, so was ganz Neues auf. Und Napoleon Dynamite, der ja einfach nur die Geschichte eines völlig verkappten, kaputten Nerds erzählt, der eigentlich ein kompletter Misanthrop ist, der aber auch das Herz an der richtigen Stelle trägt, der aber nicht so richtig gut mit seinen Gefühlen umgehen kann, der so ein ganz verkorkstes Verhältnis zu seinen Freunden führt. Und dieser ganze Film lebt, diese Verkorkstheit wird die ganze Zeit halt mit einer ganz eigenen Art Bilder zu erzählen, also auch mit schon fast Wes Anderson-mäßigen Kameraführungen und sowas, mit viel Symmetrie, mit viel trauriger Landschaft, auch teilweise mit Schauspielern, die keine Schauspieler sind, sondern irgendwelche Leute, die halt auf diesem Bauernhof gearbeitet haben und die dann halt einfach gesagt haben, ja, dann bist du jetzt einfach mal, du spielst jetzt einfach da mit und dann, okay, der Film hat ja kein Geld gekostet, der hat $50,000 oder so gekostet, das ist ja alles ein Witz. Und der Film ist in Amerika einer der größten Kultkomödien geworden, in Deutschland war das nie wirklich Thema, das ist wirklich so ein Liebhaber-Ding, wenn man Leuten sagt, ich mag Napoleon Dynamite und die sagen, was, krass, dann weiß man schon, man ist schon auf einem sehr guten Nenner gemeinsam, weil viele Leute den einfach, selbst Chris kannte den ja einfach bis letztes oder vorletztes Jahr nicht. Und das ist halt einfach für viele Leute ein Geheimtipp gewesen. Aber ich fand Napoleon Dynamite einfach diese Magie dieses Films und das, was der Film damals mir beigebracht hat über Humor, sowas kann ich noch nicht. Ich kannte natürlich Komödien, die ich sehr mochte, sowas offensiv Blockbuster-mäßiges, wie Kevin allein zu Hause oder sowas, wo man halt natürlich über die Gags einfach lacht. Oder auch sowas total Albernes, sowas wie Die nackte Kanone, was auch immer zu meinen absoluten Lieblingskomödien zählt, weil Die nackte Kanone oder Wayne's World oder sowas, das sind absolut großartige Filme. Ich lieb die. Auch sowas jetzt wie Bill und Ted oder sowas. Ich kann damit wahnsinnig viel anfangen. Ich kann da wahnsinnig viel zu relaten. Aber ich muss sagen, dass das, was Napoleon Dynamite gemacht hat, durch diese Trockenheit und durch diese Bilder und diese Tragik, die da drin stattfindet, das habe ich noch nie in meinem Leben vorher gesehen. Und nicht nur, dass die Machart so krass war und dass der Film so krass war und dass die Gags so einzigartig waren und dass jeder Spruch in dem Film ja gefühlt tattoo-würdig ist, so im, oder so, also Quatsch-Tattoo, kein ernstes Tattoo, kein jeder von uns ist Kunst gezeichnet vom Leben, nicht, aber so dieses, wenn Kip dann irgendwie sich mit dem so, don't be jealous, cause I'm chatting with babes all day long. So, man hat den ja einfach, ich hab den ja einfach immer nur zitiert. Und Napoleon Dynamite war im Endeffekt, warum der so wichtig ist, ist, weil der Film mich gelehrt hat, wo ich künstlerisch hin will. Weil ich wusste, als ich den Film gesehen habe, wusste ich so, okay, das ist das, was du machen musst. Du musst wie der Typ sein. Du musst eigentlich, du bist nämlich, eigentlich bist du genauso, natürlich anders, aber du bist schon auch genauso in den Grundzügen. Du bist auch ein verkappter Nerd, du kommst vom Land, du hast so nicht wirklich jemals Anschluss gefunden, aber du musst einfach das Beste draus machen. Und deswegen habe ich dann damals auch so krass intensiv angefangen zu rappen und hat im Endeffekt auch diese ganze Nerd-Schiene von der ersten Sekunde an bei mir stattgefunden. Und wenn wir ganz tief reingehen in die Anfänge von Rockstar, dann finden wir natürlich auch ganz viel Quatsch, aber wir finden auch schon ganz früh wahnsinnig viel Napoleon Dynamite Zitate. Einfach aus dem ganz einfachen Grund, weil das mich so sehr geprägt hat. Humormäßig, aber auch so diese ganze Randgehensweise, wie gehe ich mit meinem Losertum um? Was kann man draus machen? Wie kann ich das Losertum in was Cooles umwandeln, was das nicht mehr so ist? Und da war Napoleon Dynamite an allererster Stelle mein Lehrer. Von allen Komödien, von allen Filmen auf der Welt war Napoleon Dynamite mein absoluter Lehrer, wenn es darum ging, wie mache ich aus wenig viel? Und das macht der Film inhaltlich, weil Napoleon aus wenig viel macht, aber auch mit im wahrsten Sinne des Wortes, was Budgets angeht, weil der Film halt kein Geld gekostet hat, aber einer der wichtigsten und schönsten Komödien der letzten zwei Jahrzehnte wurde. Und deswegen ist Napoleon Dynamite meiner Meinung nach ein Pflichtfilm, der von der ganzen Welt gesehen werden muss, der bei weitem nicht von der ganzen Welt verstanden werden würde. Ich kenne super viele Leute, die den gesehen haben, wo ich gedacht habe, so ja, mal gucken, wie die den finden, das könnte so und so laufen. Die haben alle gesagt, kann ich nichts mit anfangen. Es war immer von Anfang bis Ende immer ein Kampf für den Film irgendwie einzugestehen, den Leuten zu zeigen, Freunden zu zeigen, Ex-Freundin den zu zeigen. Entweder hattest du Leute, die sind komplett drauf hängen geblieben, oder es gab halt Leute, die sagten so, das ist die größte Scheiße, die ich je gesehen habe. Und da hat sich ganz krass die Spreu vom Weizen getrennt. Aber es gab niemand, der gesagt hat, ich finde den mittelmäßig. Das gab es noch nie. Ich habe noch niemanden gefunden, der gesagt hat, ja, finde ich ganz okay. Den findest du entweder komplett scheiße, weil du dich fragst, was passiert da 90 Minuten? Oder du findest nur Leute, die sagen so, das ist ja das Allerbeste auf der Welt. Und ich gehöre zur zweiten Fraktion und ich würde wirklich so weit gehen, dass sagen, das ist die wichtigste Komödie mit Abstand in meinem Leben. Noch vor allem genannten, noch vor Wayne's World, noch vor Austin Powers, noch vor Pack der Kanone und so weiter und so fort.
Noch vor Kein Pardon.
Auch vor Kein Pardon ist ja wirklich sehr wichtig.
Ja, das aber tatsächlich war der auch so in meinen Top 10, ne? Hab lange überlegt.
Ja, ist ja auch ein guter Film. Naja, auf jeden Fall, das ist ja schon fast mein Liebesbrief für Napoleon Dynamite. Ist ein ganz wichtiger Film, wahnsinnig prägsam, wahnsinnig auf den Pfad geführt. Ich glaube, Napoleon Dynamite ist vielleicht mit einer der Gründe, warum ich heute die Sachen mache, die ich mache. Also der Grundstein liegt auch da irgendwo und das rechne ich dem Film hoch an, sehr hoch an. Und deswegen liebe ich den und ich kann den auch immer noch gucken. Ich kann den quasi komplett mitsprechen. Ich habe den damals in dem Sommer 2005, habe ich den 15 Mal gesehen. Ich habe den 15 Mal gesehen, das weiß ich noch, weil der lief irgendwann nur noch wie so ein Aquarium im Hintergrund. Der lief einfach die ganze Zeit. Also der lief auch viel öfter als 15 Mal. Der lief einfach die ganze Zeit. Wir haben den aktiv.
Wie der Big Lebowski, der läuft auch irgendwie im Michelberger Hotel den ganzen Tag, oder?
Läuft der immer noch im Michelberger? Also war ja auf jeden Fall mal bis, ich weiß nicht, wann das letzte Mal, ich war, glaube ich, vor, wann kam Pubertät raus? 2014. Ich war das letzte Mal vor 6 Jahren im Michelberger. Aber, ja, das ist Napoleon Dynamite und das ist, ein absoluter Triumph für mich.
Ey, ich verstehe das. Ich habe den Film ja geguckt auf dein Anraten hin und ich kannte den schon, weil der immer so um mich rumgeschwirrt ist und ich wusste, den werde ich irgendwann mal gucken müssen, hatte aber Angst davor, dass ich den scheiße finde. Und dann hast du gesagt, dann musste ich den irgendwie gucken. Ich glaube, wir haben den besprochen beim Autokino und Dann habe ich ihn geguckt und ich habe Gott sei Dank sehr geliebt. Also ich habe wirklich sehr geliebt, den Film. Und absolut richtig ist, dass man den entweder liebt oder hasst. Anders geht's gar nicht. Das ist so wie mit so Andy Samberg-Filmen. Und das ist irgendwie, keine Ahnung, das oder auch so Will Ferrell-Filme oder so. Und da muss ich auch wirklich ganz ehrlich sagen, da lohnt es sich, einen etwas älteren Freund zu haben wie dich, der, also nicht im Sinne von, ich will jetzt nicht dich dein Alter bashen oder so, sondern du warst halt einfach immer, was sowas angeht, immer ein paar Schritte weiter schon und hattest die Filme schon gesehen und kanntest auch schon zwei, drei Sachen, konntest mir dann immer Sachen sagen. Gerade wenn man jetzt keinen älteren Bruder hat oder so, sondern wenn man selbst das älteste Kind ist, ist das super geil. Wenn man da jemanden hat, der einem so gesagt hat, guck dir das mal an, guck dir das mal an, guck dir das mal an. Das warst du natürlich immer so für mich und du hast mich da schon auch auf wirklich viele Perlen gestoßen. Also ich glaube, den ersten Will Ferrell Film, das war
oder ein paar gute Filme, ne? Griff ja an.
Das war Schräger als Fiktion, den haben wir bei dir geguckt, irgendwann um 4 Uhr morgens eingelegt.
War ein schlauer Vorschlag.
Ja, und ich, das hat mich wirklich
auf Watch Ever damals.
Aus Watch Ever, rest in peace, Alter. Wirklich, gibt's die noch?
Watch Ever and Chill, sagen wir immer. Ja, Watch Ever haben, glaube ich, ein Jahr nach Netflix-Release oder so zugemacht, 2015 oder 16
haben wir das gemacht. Auf jeden Fall, das haben wir damals geguckt und in der Zeit haben wir auch öfter mal was zusammengeschaut. Also danach bin ich in dieses ganze Will Ferrell-Thema eingestiegen, so Anchorman, Step Brothers und so. Ey, das ist einfach, da hat sich eine Welt für mich eröffnet, das muss man auch mal ehrlicherweise sagen. Oder auch so Geschichten wie Hot Rod oder so. Das ist schon großartig. Da gibt's ganz viel, deswegen ist es immer cool, wenn man da jemanden hat, der einen da so ein bisschen auch schon so ein bisschen prägen kann. Ich glaube, kein Pardon hast du mir auch gezeigt. Ich glaube, mittlerweile habe ich ihn öfter geschaut als du, weiß ich gar nicht, aber es ist so, das waren so Filme, die haben mich dann schon auch geprägt. Diese Prägung, das alles, das ist schon vor sehr, sehr langer Zeit geschehen. Und den Film, den ich jetzt droppe. Warum hat der Film mich so geprägt? Ich glaube, jedes Mal, wenn wir zusammensitzen beim Autokino, merke ich, dass es mich geprägt haben muss, denn immer, wenn wir uns darüber Gedanken machen, dass wir Songs schreiben müssen und wie wir irgendwas angehen und so, da habe ich auch immer so ein bisschen, den Film im Ohr und den die Songs des Films vor allem im Ohr. Ich bin kein Fan gewesen, ganz lange, von Filmen, in denen viel gesungen wurde. Also, das habe ich eigentlich noch nie so gemocht. Die einzigen,
was kommt jetzt? Ich stehe gerade so ein bisschen auf dem Schlauch, was jetzt kommt.
Die einzigen Filme, die das für mich immer geschafft haben, und deswegen darf das in meiner Top 3 natürlich auch nicht fehlen, ist ein Disney-Film. Und Star Wars ist natürlich mittlerweile auch Disney-Imperium mittlerweile, aber damals, als es rauskam, natürlich noch nicht. Und dieser Disney-Film, und da habe ich natürlich lange überlegt, was ist der Disney-Film gewesen, der mich am meisten geprägt hat. Und es gab immer ein Kopf-an-Kopf-Rennen, ganz, ganz lange. Und zwar war das immer König der Löwen und Aladdin. König der Löwen hat mich immer ein bisschen vorbereitet auf die ganzen schlimmen Dinge im Leben, die einem so bevorstehen können, auf Leute, die Zwietracht versuchen zu sehen und auch so ein bisschen versuchen, also heimtückisch, also Scar war natürlich ein wahnsinnig guter Bösewicht, das muss man einfach so sagen. Ja. Und zum Sterben schön, wenn er das zu Simba sagt, oder zu, ich glaube zu Mufasa, ich weiß gar nicht mehr, das sind so, ich tötete Mufasa, das sind natürlich unfassbare Sachen gewesen. Allerdings ist dieser Film mit seinen Songs nicht ganz so gut gealtert wie ein anderer Disney-Film, meiner Meinung nach. Der für mich prägendste Disney-Film, ich habe vorhin noch mit einer Freundin geschrieben, was ist dein Lieblings-Disney-Film? Hast du gesagt, Bernhard und Bianca, habe ich gesagt, cool, auch gut, die Mäusepolizei. Aber ich habe gesagt, nee, mein Lieblings-Disney-Film ist mit großem Abstand 1992 erschienen, und zwar Aladdin. Für mich wahrscheinlich einer der bestgeschriebensten Filme überhaupt. Das darf man natürlich auch nicht vergessen, weil er in seiner Einfachheit so genial ist. Ne? Also es gibt einfach diesen Helden, es gibt diesen tollen Bösewicht Jafar, diesen Konflikt, diese Gesellschaftskritik, die da drin steckt, diese Geschichte über Macht und Liebe, dieser Jafar, der ewig unterjochte, der am Sultan vorbei will, ja, um endlich seine große, seine Herrlichkeit zu erlangen, der dann die schöne Jasmin in so einen komischen Sexzauber versklavt, was mich übrigens auch sexuell geprägt hat, habe ich lange gebraucht, um es rausbekommen. Ist vielleicht auch immer noch ein bisschen drin, aber egal. Auf jeden Fall, da muss ich ganz ehrlich dazu sagen, dass dieser Film mich bis heute wahnsinnig begleitet und vor allem seine Songs, was nicht nur daran liegt, dass das englische Original oder das amerikanische Original so gut war, sondern was auch viel damit zu tun hat, dass Per Augustinski diese Songs so wahnsinnig gut übersetzt hat und die im Deutschen so toll funktioniert haben. Diese Robin Williams Songs, der den Genie damals synchronisiert hat, zum Beispiel nur ein kleiner Freundschaftsdienst, das ist ein toller Song, oder auch dieser Prinz Ali Song, diese ganzen Whole New World, was ein Song. Also das sind wahnsinnig gute Songs, die funktionieren heute noch wahnsinnig gut als Musical, und Aladdin ist für mich mit großem Abstand übrigens auch einer der besseren Neurealverfilmungen von Disney. Neben diesem, muss man einfach sagen, schrecklichen Mulan, den Max relativ treffend als Mulangweilig bezeichnet hat. Und einem auch sehr guten Schön und das Biest, den fand ich sehr gut. Das war ja, glaube ich, der erste oder der zweite nach dem Dschungelbuch. Und Aladdin, finde ich, macht alles richtig, natürlich auch perfekt gecastet mit Will Smith, aber mir geht's vor allem um den Film von 1992. Das ist eine super schöne, ganz einfache erzählte Geschichte über Macht, über Liebe, über natürlich auch ist da Gesellschaftskritik dabei. Es ist natürlich der Bettler, der zum Sultan wird, und diese tolle Geschichte von diesem Genie, der aus dieser Lampe kommt, man hat seine drei Wünsche frei, der Genie, der dann irgendwann gefesselt ist, der böse aussieht, der dann auf einmal der Genie von Jafar ist, der sich unendliche Wünsche gewünscht hat, by the way, Alter, warum ist da vorher noch keiner drauf gekommen, und der sich selbst zum mächtigsten Zauberer der Welt gemacht hat, und da muss man einfach sagen, das ist für mich der beste Film, denn er ist so, der ist so düster und trotzdem auch so schön, da ist so viel Liebe drin und so viel Schlimmes irgendwie. Jedes Mal, wenn ich den Film gucke, denke ich mir, boah, der ist so toll geschrieben, und der hat mich damals wirklich perfekt abgeholt als Kind. Ich habe den seitdem bestimmt 25 Mal geschaut, ich weiß es nicht genau. Für mich ein absoluter Evergreen, einer der besten Disney-Filme aller Zeiten, und deswegen darf er natürlich in meinen Top 3 nicht fehlen. Aladdin, ja.
Ist auch mein Lieblings-Disney-Film. Würde ich schon sagen. Geil. Also es gibt sehr viele Disney-Filme, die ich sehr mag. Auch viele so kleinere Sachen, sowas wie Lilo und Stitch oder vor allem Königreich für ein Lama, den liebe ich ja sehr. Mag auch ja. Herkules sehr gern und so. Also,
ja, Königreich für ein Lama, total geil, ey. Ich hab schon ewig geguckt, ich dachte mir gerade, wie geil.
Ja, ich liebe dieses kleine Kind, das mit der Bona-Maschine an dem Berg steht, wenn die Alte den Hügel runterstellt. Also das finde ich einfach so großartig. Also ich finde aber auch Aladdin ist ja auch so ein bisschen in unserer Generation. Also ich habe die ja alle im Kino gesehen, Aladdin, Ariel, Schön und das Biest, also als die alle irgendwie dann so damals frisch liefen, Anfang der 90er. Und das fand ich so geil. Aber Aladdin habe ich damals auch, glaube ich, allein 4 oder 5 Mal im Kino gesehen. Also da bin ich ja wirklich jeden Sonntag rein. Was auch viel damit zu tun hatte, dass meine Mutter und ihr damaliger Freund sich viel gestritten haben, weil ich immer geflüchtet bin. Also auch ein bisschen tragischer Hintergrund, und bin dann immer in Aladdin gegangen, und der hat mich immer in diese wunderbare Welt gezogen. Ich habe den einfach immer geliebt, und deswegen konnte ich auch gegen die Neuverfilmung auch keinen Groll hegen, so, weil ich mir gedacht habe, ja, natürlich bleibt das Original unantastbar und so, aber ihr habt das nicht so peinlich gemacht, wie das andere Leute dargestellt haben, fand ich. Also ich fand den schon wirklich okay, und Will Smith hat einen sehr guten Job gemacht als Genie.
Voll gut. Der hat den Film getragen, das muss man schon auch mal so sagen.
Ne? Ja, klar. Ja. Also das alles andere wäre der da nicht drin gewesen. Und
aber Ace Ventura ist auch nur Ace Ventura, weil da Jim Carrey mitspielt. Mit jedem anderen Schauspieler wäre das in die Hose gegangen wahrscheinlich. Das ist einfach so.
Das stimmt, ja. Also das hast du aber bei voll oft Sachen auch so. Finde ich schön. Finde ich eine gute Wahl. Jetzt ist mir aber auch ganz, mir ist auch eben ganz klar geworden, was dein Platz 1 sein wird.
Gib mal einen Tipp.
Völlig dumm, dass ich da überhaupt nicht dran gedacht habe. So, aber
gib mal einen Tipp.
Thematisch sehr in der Welt, in der du gerade eine Serie guckst, die du sehr viel guckst.
Absolut richtig. Und ich sag dir was, ja. es gab noch einen dritten Film, also du hast gerade im Space Jam gesagt, ist bei mir wirklich, der schrammt nur minimal an der 3 vorbei, das muss man auf fairerweise sagen, aber ich hätte Star Wars nicht rausnehmen können, das heißt, was wäre dann rausgeflogen, ich war ganz schwer zu sagen, und der passt nur nicht rein, weil es 3 noch wichtigere Filme gibt, und Ocean's 11 ist tatsächlich einer der Filme, die ich am meisten geschaut habe in meinem Leben, weil ich den in einem gewissen Zeitraum, da war ich glaube ich so zwischen 8 und 14 oder so, habe ich diese DVD von Ocean's 11 100 Mal geschaut. Also das war einer der Filme, die ich am meisten geschaut habe. Hat's bei mir nur nicht reingepasst, weil ich gedacht habe, ey, 2 Filme, die mit der Serie zu tun haben, die ich gleich sage, so in dem Genre, das wäre Quatsch. Aber kommen wir erstmal zu deinem Platz. Du bist jetzt bei 1, ne?
Ich bin jetzt bei Platz 1.
Oh, und jetzt bin ich wirklich gespannt. Da fällt das schon Platz kam, ich weiß nicht, was kommt. Boah.
mein Platz 1 ist natürlich, es muss ein Star Wars Film sein und es ist, der heute schon harsch als langweilig kritisiert wurde, aber es ist Eine neue Hoffnung. Der erste Star Wars Film, Der Krieg der Sterne. Weil Star Wars, also wenn ich es nur dran denke und sage, habe ich einfach sitze hier und habe Gänsehaut, weil ich finde, dass Star Wars, als ich den das erste Mal gesehen habe, ne, da war ich auch im Kino in dieser Special Edition. Also ich habe den immer so vorher wahrgenommen und es gab ja eigentlich damals nur so ein ganz, ich habe den nicht in der Special Edition gesehen, ich habe den dann auf VHS zum ersten Mal gesehen. Und das Ganze fing ja an, weil ein Kumpel von mir, der Nico, der ein ziemlicher Wichser war, muss man einfach mal sagen.
Fuck you, Nico.
Als Kind irgendwann... Was?
Ich hab gesagt, fick dich, Nico. Das geht raus an dich.
Fick dich, Nico. Trau dich doch. Komm mal her. Naja, inzwischen ist er auch okay, aber er war damals ein echt ein Scheißkind. Und er hat damals zu mir gesagt, zum Geburtstag, er wünscht sich was von Star Wars. Und dann bin ich damals ins Rofo Kinderland gefahren. Habt ihr, glaube ich, auch bei euch da in Goldbach gehabt, ne? Wir hatten auch eins bei uns im Rottgau. Und dann bin ich ins Rofo Kinderland gefahren und habe in der Star Wars Abteilung geguckt und die hatten keine von diesen Kennerfiguren, also von den klassischen Star Wars Figuren, die in den 90ern rauskamen mit diesen orangenen Karten, sondern, die hatten nur noch so Micro Machines Sachen. Also so ein kleiner halber Todesstern, konntest du aufmachen, hast ein paar Raumschiffe drin gehabt, ein paar kleine Figürchen und das fand ich so ganz cool und dachte ich mir so, ja, das ist doch eigentlich ganz geil, dann nehme ich das dir mit, wenn er was von Star Wars wollte, okay. Und dann bin ich zu ihm gefahren und hab ihm das verpacken lassen und hab ihm das zum Geburtstag geschenkt, er packt das aus und guckt das an und sagt so, ja, also ich bin jetzt ganz ehrlich, ich wollte halt eigentlich was von Kenner und vielleicht kannst du mir das ja nochmal kaufen und dann kannst du das ja behalten. Und dann hat er mir das einfach gegeben. Der war so 13 oder so. Also, wie krass asozial ist ein Kind eigentlich? Naja, und dann war ich so, ja, okay, alles klar. Und war traurig. Und dann bin ich traurig nach Hause gefahren. Und hab gedacht, ja, tausche ich das um oder bla. Und dann habe ich mir das angeguckt. Und hab das ausgepackt. Und ich fand's total cool. Und war so, ja, okay, krass. Das ist irgendwie voll schön gemacht. Und diese Star Wars, ja, das kennst du. Das musst du dir mal wieder angucken. Die hypen das hier gerade alle so ein bisschen. Ich muss mal wieder Star Wars ausleihen. Und dann bin ich zur Videothek gefahren und hab mir Eine neue Hoffnung, Krieg der Sterne, ausgeliehen. Und bin wahnsinnig geworden, weil am Anfang von dem Film da stand Episode 4. Und ich war so, wo sind die anderen drei? Wo sind denn die anderen drei? Ich hab's ja nicht gewusst. Du bist 11, 12, du rastest ja nicht. Und dann bist du, wo sind denn die anderen drei? Und dann bin ich zur Videothek, hab den Film geguckt und war voll hooked. Und am nächsten Tag bin ich zur Videothek, hab den zurückgegeben und war so, wo sind die anderen drei? Ich so, gibt's nicht. Ich so, gibt's nicht. Das ist Episode 4, es muss halt 1, 2, 3 geben. Nee, gibt's nicht. Okay, krass, verstehe ich nicht. Okay, dann habe ich Dings ausgeliehen, Imperium steigt zurück und Rückkehr der Jedi-Ritter und war halt komplett gefangen. Und auf einmal war Star Wars so, es war wie so ein Schalter umgelegt. Und Star Wars ist für mich der Stellvertreter des Blockbuster-Kinos in allen Belangen, weil er, was du vorhin ja auch schon gesagt hast, macht ein sehr gutes Character-Building auf einer ganz einfachen Art, macht er damals schon, macht er natürlich heute noch besser, selbst in den verhassten Star Wars-Filmen, also jetzt auch in den 7, 8 und 9 hast du trotzdem Figuren, die geil geschrieben sind, gerade neue und sowas, Kylo und sowas, in den ersten beiden Filmen super, sind viele Sachen dabei, die cool sind. Und es war das Character Writing, es war die ganze Inszenierung und es war die Magie. Star Wars hat eine Ausstrahlung von Magie, das ist krank. Also es gibt, glaube ich, kein Herr der Ringe, kein, was weiß ich, Harry was Potter. Noch in so in die gleiche Sparte fällt.
Harry Potter vielleicht noch?
Harry Potter, ja, Harry Potter für eine andere Generation kann das locker Harry Potter sein, das verstehe ich komplett. Ich verstehe das auch, wenn das für Leute Herr der Ringe ist, aber für mich hat nichts diese Magie, ach so, der Magiewitz auch, sehr gut, hat nichts diese Magie, das...
Darauf hat es gar nicht angelegt, aber ja.
Okay, aber Bombe einfach. Stark. Nichts hat diese Kinomagie, diese Blockbuster-Magie, dieses sich in den Film ziehen, wie das... Und Star Wars hat von Anfang an so Geheimnisse geborgen. So zum Beispiel, dass da Episode 4 war und nicht die ersten drei. So, und du hast dich gefragt, was. Und das hat dir direkt irgendwie so klar gemacht, wenn du das Thema ganz verstehen willst, dann musst du dich reinfuchsen. Dann muss es noch mehr geben. Und Star Wars hat dich ganz anders als alle Filme davor in die Hand genommen und hat dich in eine Welt reingeführt, die du gar nicht so richtig raffst, aber die so eigensinnig, die so krass vereinnehmend war mit der Musik, die Welten, die ganze Inszenierung, die Figuren, dieses Heldenhafte, dieses ganz Klassische. Es ist ja ein ganz klassisches Märchen eigentlich, nur im Weltraum, dass mich das komplett das hat mich so umklammert, dass es mich von dem Zeitpunkt an nie wieder losgelassen hat. Bis heute nicht. Und das ist ja, und deswegen ist Star Wars auch so mit Abstand das aller wichtigste Franchise in meinem ganzen scheiß Leben, weil du wirst nie einen Film sehen oder ein Franchise erleben, dass ich auf so lange Sicht und Weise, also du siehst doch jetzt auch gerade, wie lange sich das trägt. Und wir sind jetzt gerade in einer sehr guten Zeit für Star Wars, weil möge man die neue Trilogie mögen oder nicht, ich mag 7 und ich mag 8, ich mag 9 halt nicht so gern, aber die ersten beiden mochte ich sehr gern. Ich fand Episode 7 war ein krankes Kinoerlebnis und hat mich unfassbar glücklich gemacht als alten Star Wars Fan. Aber jetzt auch gerade, wo sich alle ein bisschen einiger werden mit dem Mandalorian und was auch Baby Yoda zum Beispiel für eine Magie hat und die ganze Welt, die da drum wieder geschaffen wird und dieses Magische und dieses das und da und du gehst, dann guckst du da rein und ah krass, das ist aus dem Extended Universe und guck mal, was sie hier wieder gemacht haben und die Anspielung und sowas. Star Wars kann auf lange Sicht, gibt's nichts, was mich so fasziniert als wie Star Wars.
Ja,
in allen Hinsichten. Fair, nicht nur was Mucke angeht, was Figuren angeht, sondern auch so was das ganze Drumherum angeht, was den Hype angeht, was Spielzeug angeht, was Merchandise angeht. Star Wars hat ja auch Merchandise quasi erfunden. Star Wars hat Merchandise erfunden.
Da gibt's doch diese geile halt Netflix-Dokumentation, die mir mal empfohlen hast, The Toys Are Made Us oder so.
Toys Are Made Us, genau.
Ja, genau. Die könnt ihr euch mal angucken. Das ist wirklich interessant. Ja, Entschuldigung.
Da gibt's eine Star Wars Folge. Und die haben der ganze Mythos Star Wars und wie das, also ich manchmal, wenn ich so, ich glaube, mich hat mal jemand gefragt, was würdest du dir gerne mit einer Zeitmaschine angucken? Und da war ich nicht so, ja, ich würde ganz gerne mal dahin oder dahin, sondern ich war so, ich würde gerne 77 zur Star Wars Premiere reisen in L.A. zum Shiny Cinema, das Theater. Ich würde es so gerne sehen. Ich würde gerne dabei sein, wenn Menschen das erste Mal diesen Film sehen, weil ich das so ein, also das war ja die Sternstunde, die Sternstunde, das war der erste Meilenstein, der gelegt wurde. Da saßen Leute da und keiner wusste, was das ist und man guckt da drauf und ist so krass, das wird die nächsten 50 Jahre die Welt, die Entertainment-Welt in erster Linie prägen. Es gibt nichts, was vergleichbar ist. Klar hast du erfolgreiche, zum Beispiel Pokémon ist ein erfolgreicheres Franchise auf dem Papier, aber die Magie von Star Wars wird einzigartig bleiben. Und Star Wars, nichts hat mich so in seinen Bann gezogen, in seiner Gänze, auch mit seinem Hass, mit seiner Liebe, mit dem, was es falsch gemacht hat, mit dem, was richtig gemacht hat, mit dem, was es jetzt gerade macht, das Ganze drumherum, wie Leute drüber diskutieren, wie emotional Leute bei dem Thema werden, das habe ich noch nie erlebt, bei keinem Star Trek, bei keinem Harry Potter, bei keinem, vielleicht noch bei Harry Potter,
ja, am allerersten.
Harry Potter ist vielleicht am nächsten dran. Aber Star Wars bleibt für mich, weil ich auch ein bisschen älter bin und weil ich Harry Potter dann nicht ganz so fühle, bleibt für mich unantastbar auf der Spitze. Und ich glaube, Star Wars wird auch bis zu dem Zeitpunkt, wenn ich es schaffen sollte, wenigstens 70, 80, 90 Jahre alt zu werden, ne, dann wird Star Wars bis zu dem Zeitpunkt bei mir bleiben und wird mich begleiten, weil ich das nicht, das wird mich nie nicht beschäftigen.
Du hast mich gerade so...
Das wird immer mein Leben sein.
Du hast mich gerade auch fast nochmal umgestimmt, weil ich muss natürlich ganz ehrlich sagen, es gibt Filme, die ich gerne häufiger schaue, aber was man natürlich sagen muss, ich habe es ja vorhin auch schon beim dritten Platz angeschnitten, ich habe gesagt, das hat für mich eine Welt eröffnet. Wir reden hier über einzelne Filme, aber wegweisend oder von meinem Einfluss her oder was mich am meisten ergriffen hat über all die Jahre war Star Wars. Natürlich gab es Filme, die schaue ich lieber oder sonst irgendwas als jetzt diesen einzelnen Star Wars Film oder so, aber das Franchise an sich ist die absolute Nummer eins. Da bin ich voll bei dir, weil es hat uns einfach geprägt und es hat auch Freundschaften geprägt, will ich fast schon sagen. So, das ist so in unser, das ist ein emotionales Thema für uns, wenn wir wissen, wir gehen zu so einer Star Wars Premiere. Wir sind ja mittlerweile einfach berühmt und dann kann man, dann wird man eingeladen von Disney. Das wisst ihr normalen Menschen gar nicht. Wird man eingeladen von Disney. Da ruft Disney noch persönlich an und sagt so, Chrissy, es ist wieder soweit. Nimmst du Maxi mit Walt noch, der ist wahnsinnig alt, der hat auch seine zum Teil schwierigen Ansichten.
Aber ist noch fit am Telefon.
Seine schwierigen Ansichten, die hat er im Alter abgelegt und der ruft an und sagt so, komm mal vorbei, wir machen da in Köln, machen wir wieder Premiere und dann fährst du dann dahin und dann sitzen die dann alle und wenn man das erstmal verkraftet hat, dass man dann mit ganz vielen YouTubern in einem Raum und wenn man ganz kurz drüber nachdenkt, wenn ich mich jetzt in die Luft sprenge, dann ist YouTube am Arsch.
Das ist YouTube morgen nicht mehr so viel los.
Dann ist YouTube am gemacht. Aber man geht da rein, man muss sein Handy abgeben am Anfang und dann sitzt man in diesem Raum und schaut diesen neuen Star Wars Film. Man weiß, man ist einer der ersten in Deutschland und auf der ganzen Welt, der diesen Film jetzt schaut. Und das ist jedes Mal wieder was richtig Besonderes. Und ich denke mir dann, geil, dass wir uns das mittlerweile erarbeitet haben, dass wir da dabei sein dürfen, dass wir da ein bisschen mitspielen dürfen bei den großen YouTubern, die dann da hocken. Um einen rum hocken dann die Leute, die sagen, ich war wieder gestern im neuen Star Wars Film. Bam, 1 Million Leute gucken sich das an. Und ich weiß, dass das jetzt gerade für uns alle, egal wo wir stehen in unserer Karriere oder so, dass es da ganz viele Leute gibt. Es gibt auch viele, die gehen einfach nur rein, weil sie fame YouTuber sind, keine Frage. Aber da waren auch immer Leute drin, da waren auch ganz viele Arschlöcher drin, so scheiß Star Wars Fans, die gibt's nämlich auch. Übrigens gibt's auch ganz viele scheiß Harry Potter Fans, das will ich mal kurz erwähnen. Aber ganz viele Star Wars Fans, die da drin sitzen und man weiß ganz genau, jetzt geht's los und dann kommt der Lauftext. Und dieser Moment, wenn dieser fucking Lauftext und diese Musik kommt, da ist einfach Feierabend. Da weiß jeder wieder, wie klein er eigentlich ist. Egal wie viel Follower der auf irgendwie Instagram hat oder auf YouTube oder so. Da weiß man ganz genau, jetzt ist Papa mal kurz dran. Jetzt ist Papa mal kurz dran und Papa ist Star Wars. Der Papa macht das mal ganz kurz her. Da zeige ich euch mal ganz kurz, wo ihr eigentlich steht. Ihr habt gar nichts zu melden, weil jetzt komme ich und jetzt halte ich immer alle 90 Minuten lang die Fresse oder 120 Minuten lang. Und das ist das Geile. Und deswegen liebt man Star Wars. Dieser Lauftext kommt rein. Alle lesen diesen Lauftext. Man kommt gerade so nah, diesen Lauftext zu lesen und gleichzeitig zu verstehen. Bam, schwenkt es um ins Weltall. Man sieht ein Raumschiff und los geht der Film. Und es ist einfach Magie. Du hast vollkommen recht. Es ist, das ist dieses magische, es Gänsehaut. Moment, das ist, erwachsene Menschen fangen im Kino an, da nehmen wir uns nicht aus, eine Träne zu verdrücken und oder auch, Max manchmal holst wirklich richtig viel. Das muss man auch schon mal irgendwie sagen. Manchmal holst du richtig viel. Ich verdrück eine Träne.
Nehmen wir meist schon ein Handtuch mit.
Eigentlich. Ja, es ist wirklich so. Aber so ein Badehandtuch. Und ein großes. Ja, ein Badehandtuch. Es ist aber trotzdem, es ist wahnsinnig, es ist aufregend und dann wird man auch albern. Ich bin keiner, der so, Max ist ja wirklich, der nimmt ja alles mit, der kauft sich jedes Spielzeug. Aber wenn wir dann in die Star Wars Premiere gehen, dann will ich schon auch aus einem Ball trinken, der aussieht wie BB-8. Oder weißt du, was ich meine? So, es sind dann so diese, da werde ich so auch so richtig
wieder
wie so ein Kind und dann will ich auch das Popcorn, ich will dann auch aus einem R2-D2 Popcorn essen. Ich will dann nicht einfach nur Popcorn essen. Und das sind halt so diese Dinge, die schafft bei mir nur noch Star Wars. Das ist einfach so. Da kriegt mich auch keiner mehr. Und du hast gerade eben gesagt, wenn ich 90 Jahre alt werde, das wird sich bei mir nicht mehr ändern. Ey, da gehe ich voll mit. Also ich schließe mich da deinem Plädoyer an, das wollte ich nochmal sagen. Bevor ich jetzt zu meiner 1 komme, du hast das schon ganz richtig erraten. Es ist einfach bei mir so, ich habe einen Hang zum Mafia. Ich weiß nicht, woran es liegt. Ziemlich wahrscheinlich liegt es aber an den Filmen Ocean's 11, der mir das Genre erklärt hat. Das muss man einfach mal so sagen. Ich brauche hier nichts vorlügen. Ich habe zuerst Ocean's 11 gesehen. Das war das erste Mal, dass ich irgendwas mit, wo ich so ein bisschen so Mafia, ist ja gar kein Mafia-Film eigentlich, aber wo man so ein bisschen so dieses Feeling bekommen hat für
Gaunerfilm.
Na, ich glaube, der Weg war eigentlich so. Ich habe diesen Film gesehen und ich dachte mir, aha, Casinos. Dann dachte ich mir, Mann, dieser Typ, der das Casino leitet, der ist ja ein komischer Typ. So. Und dann kam man irgendwann auf den Film Casino. Und der Film Casino ist ein absolutes Brett, keine Frage. Der Film Casino ist ein absolutes Brett und ich liebe den Film Casino. Aber durch den Film Casino bin ich auf meine Nummer 1 gestoßen. Es ist Goodfellas aus dem Jahr 1990, das Jahr, in dem ich geboren wurde. Das so ein bisschen die Geschichte von Ray Liotta als Henry Hill erzählt, der eine Karriere macht, außerhalb des Mobs geboren. Also er hat eigentlich kommt aus seiner Familie, die gar nichts mit der Mafia zu tun hat, die aber natürlich er wohnt in der Nähe des Mafia-Stützpunktes bei ihm in der Nähe und er schaut immer auf die und sieht, was die für ein Leben führen und fühlt sich davon irgendwie angezogen und kommt so ein bisschen als Trittbrettfahrer da irgendwie rein und wird dann langsam in der Mafia groß und geht dann diesen Weg und man lebt mit ihm dieses Leben. Man sieht einen wahnsinnig schönen Jungen, glänzende Augen, also wirklich ein tolles, also wirklich ein wahnsinnig attraktiver junger Mann, der dann langsam zu diesem Henry Hill halt wird, ein abgewichster Mafia-Boss. Und der immer weiter wächst in seiner immer weiter klettert in der ganzen Hierarchie, der mit natürlich, also man muss natürlich auch einfach sagen, dass dieser Film schon auch getragen wird natürlich von Martin Scorsese und seiner Art, wie er Filme erzählt, und die Art, wie er Filme erzählt, ist natürlich auch der, ich glaube, das, was mich am meisten an diesem Film gereizt hat, denn zum ersten Mal hat man Sachen gesehen, die man so noch nie gesehen hat, zum Beispiel irgendwelche Longshots oder One-Shots oder Plansequenzen, wie man in Deutschland sagt. Diese Szene im Restaurant, dann diese andere Szene, wo die ganzen Leute vorgestellt werden bei ihren Spitznamen. Genial! Die Szene, wo sie da sitzen und Ray Liotta sagt irgendwie zu Joe Pesci als Tommy, genial übrigens, wo er sagt zu ihm so, ey, du bist komisch, wie meinst du, ich bin komisch. Diese Szene ist legendär, das ist eine frei erfundene Szene gewesen, die stand so nicht im Drehbuch, die haben sie sich einfach so ausgedacht, irgendwie kurz vorher, haben gesagt, komm, wir spielen die mal so, wir probieren das mal, und es hat perfekt hingehauen. Diese ganze Geschichte, wie die mit sich selbst umgehen, wie die mit Drogen umgehen, mit Menschen umgehen, wie die langsam abdriften und aus einem ganz unbeschwerten jungen Typen mit dem Leuchten in den Augen wird irgendwann so ein abgefuckter Typ. Das ist genial. Und es ist genial erzählt. Es ist der perfekte Film, um Film zu verstehen. Es ist der perfekte Film, um sich ins Kino zu verlieben oder in die Art des Filmemachens. Martin Scorsese, der irgendwann natürlich dann auch, also der hat großartige Filme gemacht, keine Frage. Ich glaube, der letzte große Film, den er gemacht hat, kann man schon sich darauf einigen, ist Wolf of Wall Street, danach The Irishman, da scheiden sich die Geister. Ich bin kein Fan vom Irishman, aber ich kann ihn auch nicht grundsätzlich komplett schlecht reden. Es ist schon, glaube ich, auch ein toller Film, aber ich glaube, man hat einfach anderes erwartet von einem Typen, der Goodfellas gemacht hat. Und Goodfellas ist für mich nun einfach mal der Film, und daran messe ich meinen Lieblingsfilm, der Film, von dem ich immer jemanden, wenn ich ihn kennenlerne, man kann natürlich davon ausgehen, dass ich jetzt davon spreche, ich lerne jemanden kennen, weil ich ihn vielleicht neu in mein Leben hole, wie zum Beispiel irgendwie, ich weiß noch, als ich meine mittlerweile Ex-Freundin kennengelernt habe, war es eins der ersten Sachen, die wir gemacht haben, waren zusammen Goodfellas zu schauen. Das ist für mich einfach so, kennst du den eigentlich? Nein? Okay, dann müssen wir den jetzt schauen, und ich muss darauf achten, wie du reagierst, in welchen Szenen du wie reagierst, wie du die einzelnen Sachen zu schätzen weißt. Bemerkst du das überhaupt, was ich auch bemerke? So, das sind so Sachen, da, das ist total absurd, aber daran wähle ich Menschen aus. So. Das ist natürlich hirnrissig, aber irgendwie ist der Film mir so ans Herz.
Warum?
Bitte?
Warum ist Popkultur als Indikator für Charakter? Mhm. Weil nichts kann doch dich, also ich finde Musik, Comedy und Film und sowas, das ist doch, wenn du da einen gemeinsamen Nenner hast, dann findest du sehr schnell raus, ob man auch miteinander gut tickt. Natürlich müssen Menschen, die du schätzt, nicht alles mögen. Du magst auch nicht alles, was ich mag. Ich mag nicht alles, was du magst. Ja, klar. Aber ich glaube so, es gibt schon so, man kann da schon auch viel dran festmachen.
Ja, absolut. Und ich habe jetzt auch schon wirklich fünfte Glas Wein drin oder so. Deswegen, es fällt mir gerade wirklich schwer, auf den Punkt zu kommen. Ich will's nur, ich kann's nur ganz schwer erzählen, aber dieser Film, wenn ihr euch den einmal anmacht, und ich kann mit Fug und Recht behaupten, der Film ist toll gealtert, ihr könnt den ohne Bedenken gucken. Das ist ein Film, der spielt ja schon damals in der Vergangenheit. Du machst diesen Film an und es geht diese Geschichte los von dem kleinen Jungen, der kleine Aufträge macht, der irgendwelche Zigarettenlaster koordiniert, der von Robert De Niro, der glaube ich 30 Jahre lang aussah, als wäre einfach 36. Wie zum Teufel hat der Typ das eigentlich gemacht? Also das muss man auch mal sagen. Mittlerweile sieht er aus wie ein alter Mann. Ich habe neulich das habe ich dir auch geschickt vom Hollywood Reporter. Da war er an so einem Roundtable gesessen mit Adam Driver, ich glaube sogar Adam Sandler, mit also unfassbaren Leuten saß er an einem Tisch. Und er hat hier, wie heißt er? Der auch, Tom Hanks, der saß unter anderem auch am Tisch, denkt mir, was ist das für eine krasse Runde? Und da sah man ihm schon an, ja, okay, er ist jetzt wirklich ein alter Mann, mit keine Ahnung, wie alt ist der, also 84 oder so, ich weiß es gar nicht. Der Typ hat unfassbar abgeliefert in ein paar Jahren. Mittlerweile, seitdem er seine eigene Produktionsagentur da hat, wo er immer mal wieder so Filme macht wie, ich glaube, Das Beste kommt zum Schluss. Das waren so Filme, mit denen ging's los. Und mittlerweile gibt's da richtig viel Quatsch. Aber es gab diese Phase, da hat der Typ einfach in jedem Film mitgespielt und er hat einfach immer diese eine Rolle so ein bisschen gespielt und das war einfach dieser unfassbare Charakter von Jimmy, heißt er übrigens in dem Film, der da schon auch so irgendwie wie so der große Boss war, ordentliches Mafia-Mitglied ist und dann auch einfach immer jedem so ein Zwanni einsteckt und den Jungs sagt, wo es irgendwie lang geht, und das ist genial. Also es ist einfach eine, der Cast ist gut, der Cast ist wirklich gut, hauptsächlich getragen natürlich von auf jeden Fall Joey Pesci, Robert De Niro und Ray Liotta, die das grandios machen, die wahnsinnig toll diese Geschichte erzählen, aber der Star des Films ist meiner Meinung nach Martin Scorsese, der das einfach wunderbar inszeniert hat, der genau verstanden hat, so wie man so eine Mafia-Geschichte erzählen muss, dass sie Sinn macht. Es gibt ganz viele Mafia-Filme und die besten hat dieser Mann gemacht, und das macht einfach großen Spaß, sich diesen Film anzuschauen. Es ist eine kleine Herausforderung, denn der Film dauert, lass mal kurz gucken, der Film dauert immerhin 146 Minuten, aber es ist es wirklich wert, wenn ihr mal so einen Sonntag habt wie heute zum Beispiel, wo das Wetter so ein bisschen trüb ist, ihr verschlaft ein bisschen, kommt erst um 12.30 Uhr so langsam auf die Beine und dann guckt ihr euch den Film mal an, das ist wirklich wahnsinnig toll. Am besten macht ihr euch noch italienisches Essen, denn, aber so amerikano-italienisches Essen, so Meatballs oder sowas, was man in Italien eigentlich gar nicht isst, aber die amerikanischen Italiener, die essen sowas und das ist wirklich einfach ein fantastischer Film, der Film, den ich jedem Menschen zeige, wenn er in mein Leben tritt. Ich will wissen, wie die Person diesen Film findet. Ich habe über diesen Film, glaube ich, Filme lieben gelernt. Ich habe über diesen Film gelernt, was man machen kann in einem Film, was möglich ist und die Schönheit der kleinen Dinge in einem Film wertschätzen gelernt. Wie man eine Geschichte erzählt, wie man Kameraführung machen kann. Die Musik ist auch cool, keine Frage. Das spielt aber in dem Film gar nicht so die übergeordnete Rolle. Es ist die Art und Weise, wie dieser Film erzählt wird, wie man die Geschichte von Henry Hill erzählt. Und das ist genial, das liebe ich. Und wie gesagt, ich habe gut einen im Tee, aber ich glaube, da gehen ganz viele Leute mit, denn der Film ist eigentlich schwebt über den Dingen. Und ganz lange habe ich mir so eingeredet, als ich so gerade so 15 war und Filme entdeckt habe, dass Shawshank Redemption so mein Lieblingsfilm ist, so dieser die Verurteilten, der ganz lange bei IMDb auf der 1 war, deswegen haben ganz viele Filmkenner immer gesagt, ja, das ist für mich der absolut beste Film. Verstehe ich auch, absolut, keine Frage. Für mich ist aber der beste Film Goodfellas, den ich am liebsten immer wieder einlege und immer, wenn ich nicht weiß, was ich gucken will, und dann sage ich immer zu der Person, falls ich die Person vorher noch nicht kannte und mit der noch nicht so viele Filme geguckt habe, sage ich immer, kennst du eigentlich Goodfellas? Und das macht es für mich zum absoluten Lieblingsfilm. So.
Ja, wenn ihr gedacht habt, ihr seid was Besonderes, wenn ihr mit Chris Goodfellas guckt, dann, nee, so ist nicht, dann guckt ihr einfach mit jedem, wie ihr gerade gehört. Tschüss.
Ja, das ist wirklich immer mal, das ist immer meine erste Frage, ist wirklich, wenn ich jemanden kennenlerne und man sitzt so zusammen auf der Couch und man geht so durch die Filme und da kommt natürlich alles auf einen zu und irgendwann gucke ich jemanden an und sag so, kennst du eigentlich Goodfellas? Und ich meine, Star Wars ist so ein Ding, da hat sich jeder schon für entschieden. Irgendwann im Leben. Jeder sagt irgendwann, die Leute, wenn du 30 Jahre alt bist, hast du dich entschieden. Entweder du bist jemand, der sagt so, yo, Star Wars ist mein Ding, oder sagst du, oh nee, habe ich irgendwie keinen Bock drauf. Aber, was auch völlig verständlich ist, Goodfellas spielt so ein bisschen, ist so ein bisschen zweite Bundesliga. Das kriegen die Leute nicht immer unbedingt so auf die Nase gebunden, irgendwann mit 14, 15, 16, sondern da, es braucht immer die eine Begegnung im Leben. Ich weiß gar nicht, wer mir den Film gezeigt hat, aber es ist irgendwie so, es kommt irgendwann einer auf dich zu und der sagt so, kennst du Goodfellas? Und dann sagst du so, nee, kenne ich gar nicht.
Nee.
Und dann kommt meistens so ein, was, den kennst du nicht? Den müssen wir jetzt schauen. Und das macht den Film für mich zu einem Lieblingsfilm. Und egal wie spät es ist, ich habe schon wirklich zu absurden Uhrzeiten angefangen, diesen Film zu gucken. Und habe an Leuten gerüttelt und gesagt, bleib wach, bleib wach, bleib wach. Das ist ein absoluter Top-Film. Und den sollte man sich auf jeden Fall mal angeschaut haben.
Gehe ich mit. Ist ein wirklich, wirklich sauguter Film, der wahnsinnig viel Spaß macht. Und bitter ist und ja, das ist halt so der perfekte Vorzeige-Mafia-Film, ne? Also ich finde den auch immer noch ein bisschen, er ist noch ein bisschen lebendiger als der Pate, auch durch seinen Humor und durch seine Düsternis und sowas und dann aber trotzdem auch ein bisschen klassischer als Casino und deswegen ist der irgendwie, der ist, ich glaube, in seinem Genre ist der perfekt. Der ist wirklich würde ich auch sagen, perfekt. Und die Blaupause für den perfekten Scorsese-Film.
Ja, genau. Das ist, und du merkst auch immer wieder, dass der diesen, wenn du einmal diesen Film verstanden hast, wieder aufgebaut ist und wieder erzählt, das siehst du immer. Also The Wolf of Wall Street ist wie abgepauscht. Das ist also immer wieder. Du siehst immer wieder gleiche Figuren. Du siehst immer wieder gleiche.
Abgepauscht.
Ja, weißt du, was ich meine? Also dass man, weißt du, was abpauschen ist?
Heißt es nicht abpausen? Ich finde, abpauschen klingt einfach sehr lustig.
Was, ich bin wirklich besoffen. Ich habe keine Ahnung, wie das
heißt. Also wenn man halt eine Kopie macht, meint er, ne?
Ja, ja, genau. Aber also Pausch, heißt es Pauschen oder Pausen?
Ich dachte, haben wir abpausen gesagt. Aber
das ist doch scheißegal.
Aber vielleicht haben wir beide auch recht.
Ja, wahrscheinlich heißt es, genau.
Wie beim Wetten, das Intro damals.
Das war genial. Da habe ich heute, das ist witzig, dass du das sagst, ich habe heute dran gedacht, als wir aufgenommen haben, da habe ich so vor mich so, da hatte ich so, ah krass, das ist für Max Wetten, das. Das habe ich mir gedacht, kurz bevor es losging. Ja Leute, ihr denkt euch, von was reden die denn, weil ihr erst seit einer Folge dabei seid, weil das Autokino gestern erst gehypt wurde, weil es wahnsinnig viele Prominente auf Instagram geteilt haben. Und jetzt kommt ihr dazu und denkt euch, wie kommt's denn dazu? Verstehe ich gar nicht. Da müsst ihr nochmal durchhören. Ihr müsst euch einmal rückwärts durch den ganzen Katalog hören. Und ich glaube, so vor 40, 50, 60 Folgen, da haben wir irgendwann über die Wetten, das Musik gesprochen. Ich kann es euch nicht mehr sagen, wann es war.
Ist lange her.
Ist lange her. Ich bin sehr zufrieden mit deiner Liste.
Ich auch mit deiner. Wichtiges Star Wars.
Wichtig ist Star Wars, man kann, ja, Star Wars ist am Ende des Tages für uns wahnsinnig wichtig gewesen und ich glaube einfach, dass, also was ich interessant finde, finde ich wirklich interessant, dass wir beide keine Filme haben, die in den letzten 10 Jahren produziert wurden, sondern dass es bei uns beiden wirklich die älteren Filme sind und ich habe ja anfangs schon gesagt, ich glaube, es sind eher die Momente, in denen man noch so prägungsfähig ist und ich glaube, so kann man das am Ende auch zusammenfassen, dass du, dass diese Filme, die dich geprägt haben in irgendwie in einer gewissen Weise, also du hattest ganz oft davon gesprochen, das hat mich in Moral geprägt, das hat mich in meinem Comedy-Aspekt geprägt, wie Napoleon Dynamite oder so, dann ich glaube, in diesen Jahren, wo du noch so für so Prägungen anfällig bist, wo du so Bands kennenlernst, auch wie Die Ärzte, wo du irgendwann Bushido hörst, so blöd klingt, aber so Sachen, die einen irgendwie für was, die einen irgendwie prägen, das ist, glaube ich, die Phase im Leben, wo man solche wichtigen Filme dann auch kennenlernt und die bleiben für immer und eigentlich ist das was wahnsinnig Schönes.
Das ist so. Ja. Das ist so. Aber ich habe noch eine Frage zum Imperium schlägt zurück. Warum ist es der geworden? Wegen dieser einprägsamen Szene?
Wegen dem Moment also, im Kino. Wegen dem
einprägsamen Moment in deinem Leben?
Wegen, oder warum ist es nur, Imperium schlägt zurück? Das ist nur aus diesem Grund. Das war dieser Film und aus diesem Grund ist es das Imperium schlägt zurück geworden und kein anderer Star Wars. Weil man muss sich am Ende ja für einen entscheiden und es ist für mich nicht klar, was der beste Star Wars Teil ist. Denn es gibt auch für mich nicht den einen Star Wars Teil, sondern es gibt für mich entweder alles oder nix. Und das ist das ist ganz schwer zu erklären, denn in jedem Star Wars, ich setze mir meinen Star Wars Film aus so ganz vielen einzelnen Szenen zusammen, die in ganz vielen Filmen verstreut sind, denn man kann die eine Geschichte ja nur verstehen, wenn man die andere, das ist eigentlich total absurd, die bringen einen Teil raus, das hast du vorhin schon ganz richtig gesagt nochmal, da bin ich überhaupt nicht drauf eingegangen, aber du hast, ich wollte dich auch nicht unterbrechen, aber du hast einmal gesagt so, das ist eigentlich absurd, du startest mit Episode 4. Damit sind die damals gestartet und es hat funktioniert, das ist ja eigentlich eine absurde Sache, denn ich habe mir diese Szene nochmal angeschaut, Vorsicht, Spoiler, in der Darth Vader Obi-Wan umbringt, beziehungsweise Obi-Wan ganz echt, der sich einfach umbringen lässt, muss man auch mal sagen, die Situation ist folgendermaßen, für die, die es nicht wissen, die sind auf dem Todesstern und Obi-Wan stellt sich Darth Vader, damit Luke und Leia und so weiter abhauen können. Man muss dazu sagen, dass ich mir diese Szene angeguckt habe und ich habe dabei was empfunden. Und dann habe ich mir gedacht, ich glaube, es ist wahnsinnig schwer für jemanden, der diesen Film, der nicht weiß, was in dieser ganzen Star Wars Geschichte passiert, zu verstehen, warum das jetzt eine krasse Szene ist. Weil im Prinzip sieht man nur einen alten Mann, der von einem maskierten Mann umgebracht wird und der sich nicht mal Mühe gibt dabei. Das muss man auch ehrlich sagen. Also der alte Mann gibt sich keine Mühe. Der will sich kurz mit dem unterhalten, das sieht man. Und dann sagt er, okay, komm, mach mich kaputt. Und man denkt sich so, okay, what the fuck? Das war echt kein krasser Kampf. Man sieht zum ersten Mal diese Lichtschwerter im Kampf, okay, aber Ansonsten war das kein krasser Kampf. Warum dieser Kampf krass ist und warum der emotional gesehen ganz schön heftig ist und ich finde auch ganz schön low abläuft dafür, was man eigentlich danach alles so mitbekommt aus dem Verhältnis zwischen Obi-Wan und Darth Vader. Wenn man das ganze Verhältnis irgendwann erkennt, findet man den Kampf fast schon so ein bisschen so nicht würdig, sag ich dir ganz ehrlich. Und dann denkt man sich so, ja, okay, krass, so ist diese Geschichte jetzt geendet und wenn ich das heute schaue, weiß ich ganz genau, was die Vorgeschichte der beiden ist. Jetzt sind die Leute ja aber damals ins Kino gegangen, 1980 oder wann das war.
Es gab keine Vorgeschichte.
1977 und es gab die Vorgeschichte nicht. Und die gucken das und fanden das aber trotzdem so heftig, dass sie gesagt haben, ich bleib mal am Ball. Und dann kommt 2 Jahre oder 3 Jahre später der nächste Teil, das Imperium schlägt zurück. Ich glaube, wir reden von 77 und 1980. Kommt 3 Jahre später der nächste Teil und man kriegt wieder nicht die Vorgeschichte erklärt, sondern es geht weiter in dieser Geschichte. Und man kriegt immer mal wieder so Fetzen der Vorgeschichte, was das wohl sein könnte. Und Alter, 30 Jahre später oder 20 Jahre später erfährt man erst die Vorgeschichte. Es gab zwischendrin Comics, da wurde das erklärt, ja. Aber da muss man auch mal sagen, der Mainstream liest ja nicht die ganzen Hintergrundgeschichten und die ganzen Comics und so, sondern der schaut nur die Filme.
Extended Universe ist wirklich hart, Alter. Ja. Also,
und da muss man einfach sagen, heftig, wie die es geschafft haben, diesen Film so in einem Film was zu teasen, wo man erst so sagt, so 20 Jahre später habe ich die Muse dazu und drop diese Side-Info, was eigentlich davor geschehen ist. Und erst dann kriegst du dieses Bigger Picture und verstehst erst so richtig, was es ist. Und dann guckst du diesen ersten Film und du guckst einfach nur 20 Minuten lang R2-D2 und C-3PO zu, wie sie durch die Wüste laufen, von irgendwelchen Tastenräubern auf die Raupe gezerrt werden. Und guckst dir das an und denkst dir so, das ist der Einstieg gewesen. Damit ist George Lucas durchgekommen. Respekt. Weil ich finde gar nicht, dass der Film so catchy ist am Anfang. Ich finde, der ist ganz schön sperrig und man denkt sich ganz schön oft so, warum? Wer ist der? Wer ist denn der Typ? Der alte Ben Kenobi. Also ich muss schon sagen, ich aus heutiger Sicht, ich liebe das alles, aber ich finde, der ist sehr langsam erzählt dafür, dass der in so ein Universum einführt, ist der wahnsinnig langsam erzählt und du siehst Leia und denkst dir so, oh mein Gott, sie ist doch die Schwester von ihm, das wissen die, und du weißt es, du hast es alles schon im Kopf und die Person neben dir denkt sich einfach nur so, okay, alles klar, und guckt sich diesen Film entspannt an und ich denke mir so, oh Gott, ich würde ihm so gerne erzählen, wo das jetzt alles mündet und was ist, warum das krass ist, was er gerade guckt und worauf er achten muss und achte mal bitte darauf, aber man muss die Leute in Ruhe lassen, man muss sagen, guck dir das einfach an, ich weiß, es ist gerade langweilig, wie C-3PO seit 10 Minuten durch die Wüste läuft, aber guck dir das an, vertrau mir. Es ist interessant, dass er mit Luke Skywalker zusammentrifft, weil sein Vater hat ihn gebaut. Es ist absurd. Sein Vater ist übrigens der Typ. Oh mein Gott! Es ist doch geisteskrank. Und da merke ich dann jedes Mal wieder, dass allein wie ich mich da reinsteige und so. Und ich bin ja nicht mal der heftigste Nerd. Das muss man auch mal sagen. Ich liebe die Filme und ich liebe auch The Mandalorian und ich kenne auch viele Sachen. Aber es gibt doch viel heftigere Star Wars Nerds als uns. So, wir sind ja wirklich nur, sind ja so irgendwie. Ich würde sagen, wir sind so die Zwischentür zwischen Mainstream und dem richtigen Star Wars Nerd. Die da klemmen irgendwo wir. Ich glaube, du bist mit deinem Podcast, den du mit Lukas machst, sogar noch viel tiefer drin in der Materie, aber weil du ein besserer Star Wars Fan werden willst, aber da muss man schon einfach sagen, da gibt's noch viel heftigere Star Wars Fans und ja, ich bin eigentlich ganz froh mit dem Standpunkt, in dem ich bin, weil ich kann so ein bisschen beide Seiten nachvollziehen und wenn ein neuer Film kommt, kann ich mich noch freuen und das ist, glaube ich, ganz wichtig.
Ja, das ist sehr, sehr wichtig und das mag ich auch an mir, dass es so ist. Ich möchte aber noch ganz kurz was ergänzend sagen, weil warum ich auch den gewählt habe und jetzt nicht andere Star Wars Filme. Ich finde trotzdem, dass der in seiner, und das ist auch so wichtig an dem Film, der ist in seiner Grundstruktur so unfassbar klar. Der ist so unfassbar klar erzählt. Der hat einen ganz einfachen Weg, den er abhakt. So, wir haben ein Problem, das muss gelöst werden, dann gehen wir auf den Planeten, da löst sich was, da geht das hin. So, die Abfolge des Films ist ganz klar und endet halt in diesem Klimax mit der Explosion des Todessterns, hat noch diese sehr versöhnliche Geschichte am Ende mit der Medaillenübergabe und Star Wars Episode 4, Eine neue Hoffnung, ist ganz klar inszeniert, ganz klar geschrieben, hat auch trotzdem schöne Schauplatzwechsel drin, hat von allem genau das richtige Maß, er hat ein bisschen Raumschlacht, er hat aber auch, hat trotzdem auch viel Tatooine. Ich meine, warum sind denn heute so viele Szenen bei Mandalorian und sowas, Zitate und die Sachen, die die Leute komplett triggern, wo sie sagen, oh Gott, da ist ein Sandcrawler und sonst irgendwas, das Das liegt daran, dass die Magie damals so groß war, egal ob sie heute veraltet ist. Sie ist veraltet. Guck dir den Lichtschwertkampf an, wie du eben gesagt hast. Heute sind Lichtschwertkämpfe so, guck dir mal den Lichtschwertkampf zwischen Kylo Ren und Rey an einem Wald am Ende von Episode 7, was das für ein kranker Kampf ist. So, aber das ist halt das, was damals ging. Und man hat dann das Beste draus gemacht. Und es war für die Leute schon faszinierend genug, weil die Technik damals noch so unten war, dass so ein ausfahrbares Lichtschwert und so ein komisches Raumschiff, das sie irgendwie aus Plastik gebaut haben, durch irgendwelche Kanäle gelenkt. Das war schon für die Leute, die sind gar nicht klargekommen. So krass war das alles. Und das hat halt alles so besonders gemacht. Und ich finde, Episode 4 ist mit Abstand der bestgeschriebenste Star Wars-Film in seiner ganz strukturierten Inszenierung. 5 ist eigentlich ganz schön wirr. So, ich mag 5. Ich liebe Imperium schlägt zurück. Der ist großartig. 6 ist im Endeffekt nur eine Kopie vom 4er-Drehbuch so ein bisschen. Ich bin auch bis heute immer noch kein Fan von Die Rückkehr der Jedi-Ritter. Ich weiß nicht warum. 1 ist einfach nur verwirrend. 2 müssen wir nicht drüber reden. 3 ist wieder ein bisschen klarer. Und eigentlich aber der klarste Star Wars Film, nur für sich allein stehend, der klarste Star Wars Film nach Episode 4 ist Episode 7. Mhm. Das ist der einfachst nachvollziehbarste Star Wars Film seit Episode 4. So, der hat die klarsten Strukturen, weil er sich natürlich auch der Originalformel bedient. So, er ist ja sehr nah am Original, am 4. So, aber Episode 7 ist der klar strukturierteste Star Wars Film. So, 8 hat schon wieder sehr viel über den Haufen geworfen und über 9 brauchen wir gar nicht reden, weil, also 9 ist einfach nur der stressigste Film, den ich je gesehen habe, neben Uncut Gems. So, also das war wirklich nur, also die erste halbe Stunde habe ich ja, glaube ich, nicht geatmet im Kino. Da saß ich ja nur da, damals mit dem Schröckert in der Premiere morgens ja schon, ja. Und habe nur gedacht, das ist mir einfach, das ist gerade wie ein doppelter Espresso, der mir in die Augen gefickt wird. Also ich bin einfach kaputt. Und deswegen, Episode 4 liebe ich halt auch so, weil der alles hat, was Blockbuster-Kino auszeichnet, eine gute Struktur, einen krassen Score, krasse Figuren, krasse Schauplätze, geil mit Effekten gearbeitet, also vor allem halt die ganzen, alles, was halt reale Effekte sind, das ganze Animatronic-Zeug und sowas. Star Wars Episode 4 ist der Prototyp des perfekten Hollywood-Blockbusters. So, in allen Belangen, und das 1977, der Film wird einfach bald 50 Jahre alt. Und Wahnsinn. Das ist einfach ein krankes Level. Das ist einfach ein krankes Level. Und das werde ich dem Film, egal, ja, der hat ein langsames Pacing und wenn man den aus heutiger Sicht guckt, ist das alles. Aber ich finde trotzdem auch zum Beispiel gut, dass der Mandalorian, das liebe ich am Mandalorian gerade, der nimmt sich Zeit. Mhm. Der erlebt einfach ein kleines Abenteuer. Jetzt dann kam die Folge mit den Spinnen. Die hat überhaupt nicht in die Story reingepasst. So, das war einfach nur so, ich muss mit der Froschfrau wohin fliegen. Ah, okay. Aber sie erzählen die kleinen Geschichten. Sie gehen wieder back zum alten Pacing. Sie gehen nicht diese Hektik aus Episode 9 oder auch dieses große, wir müssen wie Game of Thrones in jeder Folge irgendwie den sterben lassen und den introducen und das machen und da das und das und das und 20 Schauplätze, sondern die Geschichten sind klein. Mandalorian ist ganz klein und das ist das, was Star Wars am Ende auch auszeichnet. Star Wars braucht nicht mehr am Ende von Episode 9, dass Lando Calrissian auf einmal fliegt und sagt so, wow, ihr habt die Jungs mitgemacht, dann kommen 20.000 Raumschiffe, die gegen 50.000 Sternzerstörer kämpfen. Das ist alles zu viel gewesen. Star Wars funktioniert dann fast am besten, wenn es klein ist. Wenn es überschaubar ist. Wenn du jetzt wie in der neuen Folge von Mando hast, Speederbikes und TIE Fighter, dann bist du nice, Mann. Nice. Und das ist so, wenn ein AT-ST in einer Star Wars Folge wie der damals im Wald, die 4. Folge von der 1. Staffel, wenn ein AT-ST die größte Bedrohung in der Folge ist, dann ist Star Wars perfekt, weil dann ist es wieder klein und zusammengeschrumpft. Und diese Blaupause ist Episode 4 und deswegen ist der Episode 4 für mich immer, wird immer für mich, ich kann den komplett mitsprechen, ich liebe den. Das ist der beste Film, den ich je gesehen habe. Punkt. So, das ist einfach so. Und alles andere haben wir schon gesagt.
So. Ne? Also ich habe wirklich die Lampen an, das muss man wirklich sagen. Worauf ihr euch freuen könnt, ich will jetzt ein Follow-up machen wir noch. Ich würde dich gerne überreden, wir machen noch, die nächste Folge vom Autokino ist die 3 schlechtesten Filme. Lass uns das bitte noch machen, die 3 überbewertesten Filme.
Ich wollte es auch vorschlagen.
Weil da will ich mir richtig Feinde machen. Da habe ich richtig Bock drauf. Ich will die Welt brennen sehen und ich glaube du auch. Ich freue mich schon drauf. In 2 Wochen dann und irgendwann dann im neuen Jahr gibt es dann endlich den Sopranos-Podcast. Wir haben übrigens 2 wahnsinnig coole Gäste. Da freue ich mich sehr drauf, da werdet ihr euch auch drauf freuen. Aber was ich noch sagen möchte, ist natürlich, am 1. Dezember geht's wieder los mit dem Autokino-Adventskalender. Das heißt, jeden Tag ein Podcast. Meine Vorbereitung halten sich in Grenzen. Max ist schon richtig fleißig am Arbeiten. Ich bin mal gespannt, was da alles so passiert, weil im Moment weiß ich selbst noch nicht. Es ist der 22. November. Ich habe noch 8 Tage Zeit oder wie viele Tage hat der November? 30, ne? Ja. Ich habe noch so grob 8 Tage Zeit, dann geht's los. Und ich freue mich einfach nur. Also ganz kurz, um das euch mal zu erklären, wenn ihr Bock habt, euch das mal anzuhören, geht auf patreon.com/imautokino, unterstützt uns da gerne mit 3 Euro im Monat, das ist wirklich wenig Geld. Wir haben da wahnsinnig viel von und ihr könnt euch alles Mögliche anhören. Da gibt's unter anderem den Podcast von Max und von seinem Papa, die Nachtsheims, genial, Vater-Sohn-Gespräch. Es gibt die erste Staffel Prosecco-Laune, unfassbar rares Material. Es gibt Sachen wie den Mando-Talk von Maxi und Lukas. Es gibt das Format zwischen Shogun und Maxi. Es gibt das Format von mir und El Hotzo. Es gibt, Alter, es gibt den Snack-Test. Es gibt wahnsinnig Autokennzeichen.
Videos gab's.
Es gab Videos. Es gab
ganz viele Autotelefon, so ein Call-In-Format, da haben Chris teilweise Folgen gemacht, ich habe Folgen gemacht.
Es gibt Folgen mit meiner Oma. Also es gibt wahnsinniges Zeug. Es gibt
Folgen mit Chrissys Oma. Ja,
es gibt wahnsinniges Zeug. Ihr könnt euch das alles anhören vor allem und es wird immer erst am Monatsanfang abgerechnet. Das heißt, wenn ihr richtige Sneaky-Ass...
Nee, das habe ich geändert, das gibt's nicht mehr.
Gibt's nicht mehr?
Ah, okay. Du zahlst jetzt, wenn du reinkommst.
Du zahlst, wenn du reinkommst. Also, wenn ihr jetzt 3 Euro zahlt, dann könnt ihr euch super viel Zeug anhören. Wir würden uns freuen, wenn ihr uns da unterstützt. Sagt das gerne weiter, erzählt es euren Freunden oder auch einfach fremden Leuten, wenn ihr nicht so viele Freunde habt. Dann sprecht einfach mal Leute auf der Straße an. Das würde uns wirklich freuen. Und ab dem 1. Dezember geht's dann wieder los. Jeden Tag kommt ein Podcast und ich bin wahnsinnig gespannt, was da alles bei rumkommt. Es ist jedes Jahr wieder aufs Neue der größte Stress meines verfickten Lebens. Das Coole ist, wahrscheinlich muss ich dieses Jahr nicht arbeiten. Das heißt, ich kann mich komplett auf die Podcasts fokussieren. Da freue ich mich drauf und Max freut sich auch drauf. Wir freuen uns da null drauf, Leute. Für uns ist es einfach nur so, oh Gott, es steht wieder an.
Das stimmt nicht. Ich mache den schon gern. Wäre nur gut, wenn jetzt gerade nicht so viel zu tun wäre, wie zu tun ist, aber ich krieg's hin. Und die ersten 4, ich habe ja schon, die Nachtsheim-Folgen sind ja alle schon vorproduziert und da kann ich sagen, die sind alle fabelhaft geworden. Also das ist alles schöner Content, qualitativ. Also was krank war, war die 48 Folgen. Das war dann einfach irgendwann nur noch ungeil. Aber die 24 Folgen,
das war die schlimmste Entscheidung cool. Überhaupt. Die haben wir vor allem nicht besprochen. Die habe ich im Podcast einfach angekündigt. Da habe ich, weiß ich noch, da saßen wir im Tourbus und da habe ich im Podcast einfach gesagt, und dann machen wir ja nicht 24 Türchen, sondern 48. Und du warst so, ja, okay, dann machen wir das. Und ich weiß noch, dass ich mir irgendwann zwischendrin gedacht habe, das war die schlimmste Idee deines Lebens. Also da war ich wirklich kurz vorm Burnout. Diesmal machen wir wieder 24, ich meine, wer soll sich das auch alles anhören? Wir freuen uns wahnsinnig, wenn ihr uns da unterstützt. Erzählt es nochmal rum, das ist nochmal eine Instagram-Story wert. Das war's, ich finde, es war ein wahnsinnig geiler Podcast. Ich habe das geliebt, wirklich. Ich habe das geliebt, das...
Das war sehr schön.
Ja, das ist auch was. Das war
sehr schön.
Leute, jetzt einfach mal in die Instagram-Story ballern. Einfach mal schreiben, geiler Podcast, bam, uns verlinken. Das freut uns doch. So, seid doch mal nicht so. Ich muss sagen, das hat mir wahnsinnig Spaß gemacht und ich find's geil, dass wir beide uns eigentlich so auf Star Wars einigen konnten, dass das uns schon am meisten bereichert hat. Und ich sag dir, ich bin wahnsinnig besoffen. Es tut mir leid.
Hört mal noch ein bisschen.
Ich habe einfach nur.
Ja, ich lalle. Und es wird jetzt auch langsam so losgehen, dass ich dir jetzt so langsam erzähle, sowas wie, du bist schon ein hübscher Mann geworden, Max.
Deswegen würde ich sagen, hier brechen wir mal ab. Hört euch gerne unser.
Jetzt geht das wieder los. Jetzt gehen wieder die hübsche Mann-Komplimente los. Dann ist immer Feierabend. Ist immer wenn der Kiwi anfängt, Leute im Club anzulangen, also bist du auch einfach, du hast eine wahnsinnig schöne Jacke an.
Ich bin übergriffig, Leute, aber nie so sehr, dass es strafrechtlich relevant wird. Ich mache einfach nur Komplimente da, wo sie keiner mehr erwartet. Und
das hat Jeffrey Epstein auch gesagt. An der Stelle auch von uns.
Oh Gott, das ist nicht fair. Ich bin einfach nur charmant. Und ich wünsche euch allen noch einen schönen Tag. Macht euch mal gemütlich. Ich habe mir gerade 2 Pizzen bestellt. Und die kommen jetzt gleich. Weil ich einfach noch nicht so richtig weiß, auf was ich Lust habe. Und das kommt jetzt gleich und dann werde ich wahrscheinlich beide essen, so wie ich es immer mache. Max, ich wünsche dir noch einen schönen Abend. Es war toll.
Ich dir auch, Christian.
Es war ein wahnsinnig toller Podcast. Und danke, dass du dann doch noch pünktlich gekommen bist, nachdem du ja anfänglich erst so ein bisschen zu spät warst.
Das ist einfach nur eine Frechheit. Das ist einfach nur ein Scherz.
Ich lade aus vollem Herzen. Ach, noch eine Sache. Liebe Lena, dankeschön. Du hast uns Lebkuchen geschickt. Da waren welche für Max drin, da waren welche für den Stegge, für den Marek drin und für mich. Ich sag's gleich vorneweg. Ich habe sie alle gefressen. Ich habe sie alle gefressen, weil die waren richtig geil. Ich habe sie alle gefressen. Erst habe ich gedacht, ich esse nichts, was mir Leute schicken, weil am Ende sind da Rasierklingen drin oder so, was ich meine, so irgendwie so
Obst. Gift. Einfach nur Obst.
Und ich habe den ersten probiert, war so, ganz ehrlich, selbst wenn da Gift drin ist, dafür lohnt es sich zu sterben. Und ich habe sie alle gefressen. Es waren wirklich viele, es waren mehr als 20.
Ja, dann ist doch gut, dass du jetzt noch zwei Pizzen bestellt
hast. Es waren absurd viele Lebkuchen. Ich habe die alle gegessen. Es waren wirklich, es waren gesundheitskritisch viele Lebkuchen. Ich habe sie alle gefressen. Schönen Abend euch noch. Danke, Max.
Schönen Abend, Christian.
Tschüss.
Ciao.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.